Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Heute geht es natürlich um den letzten Spieltag der ersten Bundesliga, aber natürlich auch um den Spieltag der zweiten Bundesliga. Heute in Bestbesetzung. Viel Spaß, Leute.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Schön, dass ihr da seid, freue mich sehr. Ralle ist wieder da, hallo Ralle. Im Moin, Hintergrund hallo. Ein Taktikboard, was zeigt, jetzt, dass der angehende Trainer auch in seiner Freizeit neue Systeme ausprobiert.
Ja, eigentlich wird das Zimmer nur gerade umgebaut und die steht da halt, aber vielleicht nehme ich sie gleich mal dazu und verschiebe einfach mal ein paar Magneten und versuche intelligent zu wirken.
Willst du damit Tobias Escher in irgendeiner Form diskreditieren?
Nee, so war das jetzt gar nicht gemeint. Tobi, ich habe dich am Wochenende noch hochgelobt, dich und deinen Arbeitsethos. Insofern darf das nicht als in irgendeiner Form ein Hinweis Richtung Tobias Escher gewertet werden. War es wirklich nicht.
Das wäre auch nicht angemessen. Ebenso wenig wie in Richtung Nico. Schön, dass du da bist. Ich sehe natürlich deine Augen, sehe ich an, was passiert ist. Ich könnte nur anhand deiner Augen sagen, welcher Spieltag es ist. Das sind gerade die Augen eines Vereins, der den Abstieg abgewendet hat.
Nee, das hat er noch nicht.
Ja.
Gut. Nee, das hat er noch nicht. Aber den letzten Strohhalm, der da war, genutzt. Und das ist mir viel wichtiger im Moment.
Das stimmt. Mit Bravour. So. Fangen wir mal an.
Hallo,
Etienne.
Moin.
Du bist doch auch diese Sendung. Du musst dich nicht mehr vorstellen.
Fällt dir gar nicht mehr auf. Du begrüßt hier immer die beiden, die sind auch jede Sendung.
Ja, willst du das? Warum begrüßt? Ich habe das Gefühl, du bist auch ein Teil von mir. Ich begrüße mich ja auch nicht.
Naja, aber also, weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, wird immer jeder begrüßt. Nur ja, ich sitze irgendwie da und werde nach der halben Stunde das erste Mal gefragt, wie siehst du das? Und dann sage ich, ja, kann man so machen.
Ja, aber immerhin schon nach einer halben Stunde.
Also. Das ist früher als vereinbart.
Gott, das kotzt das mich an, wie fröhlich du gerade bist, Nico. Das ist wirklich
ich kann das
widerlich. Gut ab. Nee, weil der hat uns hier das letzte halbe Jahr die Sendung voll gejammert. Und jetzt sitzt er mit so einem Strahlegesicht da. Ja. Viel Lärm um nix.
Ja. Kann ich das dafür? Hätte mir das auch anders gewünscht.
Ja, aber
ich hätte auch gerne wie Eintracht Frankfurt so eine scheiß langweilige Saison irgendwo im Mittelfeld gespielt und einfach mal, oh ja, wir gucken mal ein bisschen Abstiegskampf. Nee, machen wir doch nicht mit, scheiß drauf. Ja, hätte ich auch gerne mal gemacht. Aber nein, ich muss jedes Jahr wieder die gleiche Scheiße durchmachen.
Okay, ich finde es okay, dass du dich jetzt aufregst, weil das muss auch einfach raus. Also, nach dem, was dir alles widerfahren ist am 34. Spieltag,
ja, kann ich verstehen. Aber bis zum 33. Alter, der tut das also, das ist seit 40 Jahren nicht abgestiegen und dann frisst du von Mainz auf den Arsch und weißt, Düsseldorf muss nur einen Punkt gegen eine Partytruppe aus Berlin holen, bis ich dann festgestellt habe, dass da ja ein paar Ex-Bremer drin sind.
Aber kann das sein, dass deine Emotionen antizyklisch funktionieren?
Ja, da ist was dran.
Ja, lass uns doch mal direkt einsteigen. Reden wir doch mal über das, was deine Emotionen hervorgebracht hat, nämlich die beiden Spiele Fortuna Düsseldorf bei Union Berlin und natürlich Werder Bremen. Die gegen was hat Bremen eigentlich gespielt? Gegen. Köln.
Nee, möchte ich gleich was dazu sagen. Die Offensive von Köln hatte richtig Bock.
Ja.
Die Defensive von Köln nicht.
Ja, das kann Tobi gleich nochmal analysieren. Ich finde es sehr lustig, wie teilweise der ein oder andere Bremer bei uns im WhatsApp-Chat sich sehr darüber aufgeregt hat, dass eventuell Union Berlin nicht Vollgas geben könnte, nur um dann davon zu profitieren, dass Köln genau das getan hat.
Mir haben sie auf Twitter ja auch nicht wenige Leute die ganze Zeit immer vorgehalten, dass ich da Borussia Dortmund bei dem 0-2 gegen Mainz so etwas wie Wettbewerbsverzerrung vorgeworfen habe. Ich kann ja nur jetzt betonen, dass das hiermit aufgehoben
ist. Das ist ja nett.
Ja, schönen Gruß.
Das wird sie freuen. Dann lass uns doch mal ein bisschen drüber reden, wie das zustande gekommen ist. Dann fangen wir doch mal einfach an mit Bremen, weil am Ende des Tages hatte Bremen es ja gar nicht mehr selber in der Hand. Haben sich, glaube ich, so die ersten 20, 25 Minuten gar nicht so leicht getan. Also das Feuerwerk hat nicht so heiß gebrannt, wie ich es erwartet hätte. Und jetzt bohre ich da rum in diesem Triumph und suche da den Flecken in der endlos weißen Wüste des Glücks. Das 1:0 war aus meiner Sicht abseits. Und das hat ja diesen ganzen euphorischen Sturm losgetreten. Von daher möchte ich an dieser Stelle sagen, muss man das Ergebnis vielleicht noch mal am grünen Tisch neu bewerten? Fragezeichen. Ja.
Nein, Antwort.
Okay.
Aber ich kann schon verstehen, dass du in der Szene so ein bisschen also das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, was du da gesagt hast. Da gilt die Formel, ich meine, wie oft habe ich mich hier darüber aufgeregt, dass der Videobeweis Werder Bremen oder auch die anderen Werder Bremen Fans und Kollegen in der Gruppe sich darüber aufgeregt haben, dass der Videobeweis mal gegen Werder Bremen gelaufen ist. Es ist wie, ich habe das ein paar Mal gesagt, Fußballgott ist ein, hier benutze ich das Wort Penner, der sorgt halt an irgendeiner Stelle doch wieder für den Ausgleich. Und genau das, was du beschreibst, wenn ich am Anfang gedacht habe, okay, Köln, hoffentlich klappt das und Union Berlin auf der anderen Seite wird, spielen die überhaupt mit. Es ist alles genau andersrum gelaufen, genau wie ein Tor, das fällt, aus eher fast einem Zufall heraus, das dann aber auf einmal so den Knoten löst, dass sie diese drei Tore hintereinander machen, die auf einmal ganz viel Druck in den ganzen Spieltag bringen, was ja so eigentlich gar nicht absehbar war. Also ich bin.
Es war ja auch zum gleichen Zeitpunkt, also nicht zum gleichen, ich glaube in der 26. Minute kam das Ergebnis aus Berlin. Das war ja dann wie noch ein zusätzlicher Treffer. Also ihr geht 1-0 ins Führung, plötzlich führt Union, das macht ja dann auch noch mal den Kopf frei, okay, die spielen scheinbar ernst. Ja. Dann die mehr oder weniger der Doppelschlag hinterher und plötzlich war innerhalb von, würde ich mal sagen, 10 Minuten, war ja die Situation komplett gedreht. Mhm. Und natürlich dann auch in den Köpfen. Und ich glaube, das hat auch bei den Spielern eine Blockade vielleicht gelöst und eine Euphorie ausgelöst, so ein Jetzt-erst-recht-Moment, der, von dem sie dann auch in der zweiten Halbzeit noch gegen natürlich komplett schwache Kölner profitiert haben. Aber trotzdem war das so ein Boah, hier geht was. Wenn jetzt das Ergebnis gewesen wäre, weiß ich nicht, 3-0 für Düsseldorf, weiß ich nicht, ob das Spiel in Köln auch so ausgegangen wäre.
In Bremen war das Spiel. Aber ja, 100%. Und natürlich gehören da diese ganzen Faktoren dazu. Und ich habe auch im Vorfeld, ich vermixe die Spiele so ein bisschen, ne? Ich habe im Vorfeld auch dieses Gefühl, oh, hoffentlich ist Union Berlin. Und dann sagt der Trainer da irgendwie noch was von, wir sind nicht für die anderen Mannschaften verantwortlich. Also ich habe die Chance auch bei 15% gesehen, dass man aus diesem Spieltag irgendwie da noch erfolgreich rauskommen kann. Das ist dann aber halt, ich meine, und dazu kommt noch, um wieder aufs Bremen-Spiel zu kommen, dass Köln, was ich schon gesagt habe, vor allen Dingen in den ersten 15, 20 Minuten, die Offensive von Köln, die wollten Tore schießen. Und das hast du dir noch angesehen. Die waren wendig, die haben halt damit keine Torschüsse gemacht, aber sie haben, Ralf hat es nicht so den Mund, aber sie haben halt schon Bock gehabt, vorne zu spielen. Und das hast du, also Bremen muss da hinten auf jeden Fall ein bisschen was tun, so fragil wie das ganze Gebilde ist. Aber dann diese drei Tore, im Prinzip waren der Neckbreaker in beiden Spielen.
Ja, im Nachhinein kann man von Glück reden, dass das Spiel in Berlin nicht 0-0 oder unentschieden ausgegangen ist in irgendeiner Form. Denn dann hätte Köln sich wirklich, finde ich, einen Vorwurf machen lassen können. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Bremen hat dann irgendwann auch in dieser Euphorie einen Wirbelsturm entfacht. Aber das geht auch nur da, wo man einen Wirbelsturm zulässt. Und wenn Düsseldorf hätte das dann zwar selbst vergeigt, ja, sie hatten es ja in der eigenen Hand, aber wenn du dann in dem Moment sagst, okay, nur 4 Tore Abstand, wird's gefährlich, davor ist in Ordnung. Kannst du davon ausgehen, dass ein Bundesligist in dieser Saison gegen Werder Bremen das schaffen kann, nicht mit 4 Toren Unterschied zu verlieren? Und da finde ich, hätte Köln sich schon befleckt irgendwo. Weil man sieht an diesem Spieltag, man sieht das an Sandhausen, man sieht das an Bielefeld und man sah es auch an Union Berlin, dass drei Mannschaften Charakter gezeigt haben und haben gesagt, ey, wir spielen volle Pulle, wir schenken hier nichts ab. Wir verzehren den Wettbewerb nicht und die einzige Mannschaft, der das egal war, war Köln und zwar komplett. Also da kann vielleicht Tobi vielleicht auch noch mal das eine oder andere dazu sagen, wie das taktisch sich ausgewirkt hat, diese Selbstaufgabe des Vereins. Aber ich kann, also ich fand das ein bisschen schäbig fast schon.
Bin aber mal sehr weit davon entfernt, in irgendeiner Art Wettbewerbsverzerrung zu unterstellen. Es ist natürlich sehr viel schöner, wenn man so Mannschaften hat, wie man das, werden wir später darüber reden, wie Bielefeld, Sandhausen, die dann auch im letzten Spiel, wo es für sie um nichts mehr geht, wirklich 100% in die Zweikämpfe gehen. Ich glaube, es war dann nachher das Tor, was Raschitzer vorbereitet hat. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat.
Sergeant,
wo drei Kölner da drumrum sind, den Ball nur irgendwie klären müssen. Und da hat wahrscheinlich Ralfs Herz geblutet, als sie das gesehen haben, wie die Kölner da in diesen Zweikampf reingegangen ist und Raschitzer den Ball dann noch weiter stochert. Andererseits finde ich aber auch, muss man das auch menschlich betrachten, dass diese Mannschaft halt 4 Punkte geholt hat, seit die Corona-Krise die Zwangspause verhängt hat, dass Köln total außer Form ist. Und mir haben auch genug Köln-Fans auf Twitter geschrieben, nee, das ist, die sind nicht schlechter, die spielen die ganze Zeit so. Die spielen schon seit es so weitergeht so. Und ja, da gab es einige Sachen, wie dass sie mit der Fünferkette nachher nicht mehr richtig zurückgerückt sind, dass da häufig eine Dreierkette hinten war, wo man merkt, okay, das macht keine Mannschaft, wenn sie 100% gibt. Andererseits wiederum, für beide Teams war die Lage relativ gleich, für Berlin und für Düsseldorf und für Bremen. Und dann muss man auch einfach diese eigene Aufgabe lösen, nicht auf den anderen schauen.
Und da habe ich eine ebenso taktische Frage an euch Experten da auf der anderen Seite. Ich habe im Vorbericht so mitbekommen, ja genau, Eddie, sag mal, ich habe im Vorbericht gehört, dass Düsseldorfer Trainer das System ein bisschen umgestellt hatte und, glaube ich, zum ersten Mal mit drei Stürmern spielen wollte. War das vercoacht?
Ja, das würde ich so sehen wie Tobi, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß nicht, ob es vercoacht war. Es war natürlich mutig, dann zu sagen, man hat schon andere Spiele gehabt, wo man hinten mit Fünferkette gespielt hat, eigentlich die meisten Spiele, aber so ein 3-4-3 wirklich in dieser Form, auch mit Stöger, Boczek, Doppelsef, hat man noch nicht gemacht. Und man hat auch eine gewisse Dominanz ins Spiel reingebracht, man hat auch eine gewisse Art von Offensivkraft reingebracht, aber das waren dann viele Schüsse aus der zweiten Reihe, viele Produkte, wo man dann aufs Glück angewiesen war. Und das ist natürlich, wenn man das den Ausgang sich am Ende anguckt, kann man schon sagen, ja, das war sehr mutig, da mit einem System zu spielen, das man noch nicht in dieser Form kannte bisher.
Aber es ging doch bei Köln auch um viel Geld, oder? Ich habe irgendwo gelesen, dass die eigentlich davon profitiert hätten, so TV-Geldtabelle 2 Millionen, wenn Düsseldorf den Klassenerhalt geschafft hätte und Bremen runtergehen würde. Also eigentlich.
Ja, dann hätten sie auch noch einen Platz weiter in der Tabelle vorrücken können, was ja auch okay ist. Ja. Nur ich glaube, da ist man dann sehr weit weg von der Realität der Spieler.
Ja, das kann
so sein.
Ja.
Denen ist das, glaube ich, relativ wurscht, ob du nun in der TV-Tabelle 2 Millionen mehr hast. Ralf nickt schon. Denen ist das, glaube ich, relativ wurscht, ob du in der TV-Tabelle 2 Millionen mehr bekommst. Und auch dieses Argument, es geht gegen den ungeliebten Düsseldorfer Rivalen, da weiß ich auch nicht, ob das für die meisten Spieler so zutrifft. Wenn du dir zum Beispiel die anguckst, dass bei Köln ja viele Spieler jetzt auch zum Beispiel Leihe beendet, die gehen jetzt. Oder halt bei Düsseldorf laufen jetzt 17 Verträge, glaube ich, aus, was ja nochmal heftiger ist.
Also, aber was ist denn, wie seht ihr denn die Situation? Vielleicht, Ralf, kannst du das auch ein bisschen sagen? Die Chance, dass Werder Bremen jetzt Heidenheim unterschätzt, würde ich gerne mal wissen. Weil siehst du die überhaupt? Oder weil es klingt ja schon so ein bisschen, es ist eine große Erleichterung, jetzt bei Bremen zu spüren. Dabei hat man ja de facto noch nicht wirklich was erreicht. Es ist ja jetzt erst, hat man die Chance, was zu erreichen. Seht ihr da Gefahr, dass die Spieler jetzt schon denken, wir haben es eigentlich schon im Sack, oder sind die hundertprozentig fokussiert auf die Relegation?
Ich bin mir ziemlich sicher, und das kam ja schon im Vorwege oder im Prinzip direkt nach dem Spiel, hat Florian Kohfeldt ja schon gesagt, wir haben gar nichts erreicht. Man hat sich jetzt einfach nur zwei Bonusspiele arbeitet, um irgendwie noch den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, nach der Rückrunde, nach dem Verlauf, den die Bremer jetzt haben, das wäre mehr als fahrlässig, Heidenheim jetzt zu unterschätzen, unabhängig davon, ob sie im letzten Spiel jetzt gegen Bielefeld ein bisschen unter die Räder gekommen sind oder nicht. Also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht. Dafür waren die Interviews der Verantwortlichen dann definitiv zu deutlich, und zwar direkt nach Schlusspfiff.
Also ich glaube auch, dass Bremen das nicht unterschätzt. Also die sind sowas von glücklich in diese Relegation gekommen, das wissen die auch ganz genau. Und wer das jetzt unterschätzt, ist so saudumm, dass ich ihm nicht zutraue, in der Lage zu sein, gegen einen Ball zu treten. Man müsste so dumm sein, das jetzt zu unterschätzen, dass ich glaube nicht, dass man ein Fußballprofi sein könnte. Mal abgesehen davon ist natürlich die Ausgangskonstellation die, dass Bremen haushoher Favorit ist. In meinen Augen gab es in der Geschichte der Relegation in den letzten 10 Jahren selten eine Konstellation, in der die Favoritenrolle so deutlich war, weil Bremen so völlig euphoriert kommt aus dem letzten Spieltag, weil da auch einige Spieler jetzt wieder fit sind, in Füllkrug zum Beispiel. Und weil du eben bei Heidenheim eine Situation hast, dass die eigentlich gar nicht wissen, warum sie in diese Relegation gekommen sind, die in der 95. Minute gegen den HSV ein Tor machen und dann sich 3-0 in Bielefeld abschlachten lassen. Die sind nur aufgrund des Unfalls, also ich meine es nicht despektierlich Heidenheim gegenüber, sie sind Dritter und das ist auch verdient, aber sie waren auch der Unfähigkeit anderer ausgeliefert, um dorthin zu kommen, seien wir mal ehrlich. Und also da muss in meinen Augen viel schief gehen, plus Bremen hat es im Pokal gezeigt, als sie Heidenheim besiegt haben. Da müsste in meiner Meinung viel schief gehen, dass, dass Bremen das nicht macht. Vielleicht irgendwie noch frühe rote Karte oder sowas.
Ja, also man muss ja schon mal klar machen, dass also dieses Spiel trotzdem bei Null anfängt. Ne? Und das ist kein Selbstläufer, hundertprozentig nicht. Und das Bremer Gerüst ist die ganze Zeit brüchrig und wackelig. Ich glaube, also natürlich ist mein Bremer Selbstbewusstsein oder die Hoffnung schon, dass die jetzt aus diesem Spiel Selbstbewusstsein getankt haben, weil die Mannschaft insgesamt in den letzten Wochen noch ganz anders auftritt als noch vor ein paar Wochen und dass da die Kurve natürlich nach oben zeigt. Und das, also vor allen Dingen Rashica, der 16 Rückrundenspiele halt gespielt hat, als wenn er halt nicht gegen Ball treten möchte. Und jetzt auf einmal so spielt wie einer, der nochmal klar machen möchte, dass er vielleicht doch bei international vertretenen Vereinen auf der Liste stehen sollte, ist eins der wichtigsten Elemente dafür, dass du Köln so geschlagen hast und wird auch eins der wichtigsten Elemente sein, wenn du gegen Heidenheim bestehen möchtest.
Es ist jetzt auch nicht unbedingt vergleichbar zwischen den Ligen, aber Heidenheim hat in der zweiten Liga seit der Corona-Pause nur einen Punkt mehr geholt als Bremen in der ersten Liga. Also die haben schon sich in der Corona-Pause so ein bisschen neu aufgestellt und haben auch eine neue defensive Stabilität, die Bremer. Also die, da muss man halt ganz klar auch jetzt mit ein bisschen Abstand sagen, die Corona-Pause hat Bremen in der Liga gerettet. Ohne Corona-Pause wären die sang- und klanglos abgestiegen. Und die haben sich gut aufgestellt jetzt. Kann natürlich immer sein, dass da so ein Stück weit das so, ich will nicht sagen Arroganz, aber Bremen hatte ja auch in dieser Saison schon zwei, dreimal die Situation, wo es dann plötzlich zum Beispiel diese drei Siege in einer Woche, die sie jetzt vor einiger Zeit hatten, wo dann plötzlich alles schon Wahnsinn hatte, ja, wir packen das, ist schon alles gepackt. Und dann gab es dann wieder so einen kleinen Hänger, so einen kleinen Nachlasser. Das darf ihnen jetzt natürlich nicht passieren in dieser Relegation.
Ja, ich glaube halt gerade auch, was Nils gesagt hat, du sagst einerseits, du glaubst, dass man müsste massiv dumm sein, die zu unterschätzen. Aber du sagst auch, haushoher Favorit. Und wenn dieses Selbstverständnis auch in den Köpfen drin ist, das ist halt die Frage oder die Gefahr. Weil zwischen Selbstbewusstsein und sag ich mal, Überheblichkeit ist ja ein schmaler Grat. Und das würde ja, mich halt, weil das ist halt die Gefahr, die ich sehe, das ist eigentlich die einzige Gefahr. Ich sehe auch Werder Bremen eigentlich vom Potenzial her auf jeden Fall deutlich über Heidenheim. Die einzige Gefahr, die ich sehe, ist, dass Bremen eben auch denkt, ey, das packen wir jetzt auch noch. Und die, weißt du, das gegen den HSV werden die anders motiviert aufgetreten, glaube ich, als gegen Heidenheim. Das meine ich so. Bei einem HSV hätte ich diese Motivations- oder die Motivationsfrage ist falsch. Die werden schon motiviert sein, aber so, das ist noch mal was anderes. Aber dieses Heidenheim, die sind gebeutelt, die haben gerade am letzten Spieltag verloren und die sind nicht wirklich gut und so weiter. Bremen ist in Topform, die wollen das jetzt machen, die wollen diese Geschichte jetzt noch erfolgreich zu Ende bringen. Ich sehe da zumindest zu 10% ein bisschen Gefahr.
Um diese 10% Gefahr ein bisschen zu unterstreichen, Heidenheim lebt ja ganz stark von ihrer Defensive. Also die sind auf diesem dritten Rang gekommen, weil sie relativ wenige Gegentore kassiert haben. In der gesamten zweiten Liga waren es, ich muss kurz nachschauen.
36,
danke dir, Ralf. Und sie sind vor allen Dingen in 16 oder 17 Spielen diese Saison zu Null geblieben. Also das ist die große Stärke, dieses kompakte Defensivverbund, dieses kompakte Verschieben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Bremen sich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißt, dass wenn eben nicht dieses frühe 1-0 kommt, dass sie sich dann da doch, wie es so häufig war in dieser Saison, 0-0 zur Halbzeit und dann fangen sie in der zweiten Halbzeit das 1-0 und dann geht es plötzlich rapide bergab. Auch Standards sind eine riesengroße Gefahr für Bremen in diesen Spielen gegen Heidenheim. Aber trotzdem würde ich schon sagen, auch mit der Maßgabe, dass eben diese Defensive zuletzt nicht mehr so gut funktioniert bei Heidenheim, Bremen müsste es eigentlich selbst verdatteln, so ein Stück weit.
Ja, das denke ich aber auch. Also wir tänzeln jetzt hier sehr diplomatisch um die Wahrheit herum, dass das, glaube ich, die Rollen relativ gut verteilt sind. Aber natürlich kann immer mal eine Sensation passieren und es kann immer mal, es ist ja halt Fußball, es ist immer noch ein Sport. Hey, Nico, come on. Und natürlich kann das auch mal in die Hose gehen. Klar, wenn du, wie gesagt, wenn irgendwas schief läuft, da rutscht ein Standard rein, Bremen verballert 500-prozentige, klar, das kann auch in die andere Richtung gehen. Man hat bei Frankfurt gegen Nürnberg ja auch gesehen, wo auch die Rollen relativ klar verteilt waren. Und wo Frankfurt bis zur 70. Minute im zweiten Spiel da diesem Tor hinterherrennen musste, weil sie quasi einmal nicht aufgepasst haben. Aber da war auch die Rolle klar verteilt.
Ja, aber ich möchte das auch noch mal klar machen hier, weil jetzt hat man 6-1 gegen Köln gewonnen, die dann hinten keine Lust haben, Fußball zu spielen. Das hätte auch viel, viel enger werden können. Und Werder Bremen ist immer noch eine Mannschaft, die 31 Punkte geholt hat in einer Bundesliga-Saison und 70 kassiert hat. Sich da jetzt hinzustellen und sagen, ja klar, Heidenheim, das macht man nicht, das ist der größte Quatsch, Alter. Das ist, Das werden 100, also 180 richtig harte Minuten. Und natürlich hoffe ich darauf und will, dass sie es gewinnen. Und natürlich hoffe ich auch auf ein bisschen Vorteil. Aber das ist kein Selbstläufer. Das wird noch in der 90. Minute des Rückspiels, wird das noch spannend sein.
Also ich glaube, kurz meine Einschätzung zu dem Thema. Ja, wenn man jetzt erstmal nur die Namen betrachtet, Werder Bremen gegen Heidenheim, ja, dann sind die Rollen irgendwie schon klar verteilt. Schaut man sich die momentane sportliche Situation an, und da würde ich gerne das hinzuziehen, was Tobi eben über Heidenheim gesagt hat, dann glaube ich, wenn Heidenheim es schafft, das, was sie in den allermeisten Spielen stark gemacht hat, nämlich eben defensiv sehr kompakt zu stehen, wenig Gegentore zuzulassen, dann beginnt bei Werder Bremen auch irgendwann mal das Nachdenken. Klar haben die jetzt Rückenwind mit 6-1 und unabhängig davon, ob die Kölner jetzt einen gebrauchten Tag hatten oder nicht, aber trotzdem musst du erstmal 6 Tore schießen, das gibt dir Selbstbewusstsein. Jetzt geht's aber los, du triffst unter Umständen, das ist alles hypothetisch, was wir hier diskutieren, du triffst auf einen Gegner, der sehr, sehr kompakt steht, der im Prinzip darauf aus ist, dein Spiel zu zerstören und du kommst nicht durch. Dann geht bei Werder auch wieder das Nachdenken los, weil die haben ja jetzt, ist ja nicht so, dass sie jetzt in den letzten Spielen alles in Grund und Boden gerannt haben. Das war jetzt das letzte Spiel, was wirklich gut war, auch ergebnistechnisch. Aber die kommen halt aus einer beschissenen Saison. Und ich glaube einfach, dass dieses neue Selbstbewusstsein schon auch ein Stück weit fragil ist. Und das ist Aufgabe oder das ist die Chance Heidenheims.
Interessanterweise noch so ein ganz totaler Fun-Fact. Ich glaube, die gesamte Viererkette von Heidenheim wurde bei Werder Bremen ausgebildet.
Ah, ist das machen, ein gut oder ist das schlecht?
Langzeitplan? Kann man machen, was man will, ja. So, mit dieser Information.
Ja. Sehr schön. Gut, also, da haben wir schon so ein bisschen die Relegation vorweggenommen, die das Letzte ist, was in dieser Saison dein Unterbrecherfinger, was möchtest du sagen?
Lass uns aber noch kurz, bevor wir in den Abstiegskampf, wir haben jetzt zu Fortuna Düsseldorf noch gar nicht so viel gesagt.
Nee, ich wollte jetzt die Relegation, Vorbesprechung der Relegation beenden und damit mich natürlich auch wieder Düsseldorf zuwenden, die auch im entscheidenden Moment versagt haben. Man muss, glaube ich, aber auch sagen, sie haben den Abstieg in den Wochen zuvor auch ein Stück weit verspielt, weil sie einfach zu oft aus den aussichtsreichen Situationen zu wenig Ertrag geholt haben am Ende des Tages. So dass es nicht unbedingt nur an diesem letzten Spiel liegt. Ne?
Nee,
das ist bitter. Das ist eine bittere Erkenntnis.
Würde auch, glaube ich, niemand bestreiten in Düsseldorf, dass es jetzt so war. Sie haben das in den vergangenen Wochen, wo sie teilweise gute Leistungen gezeigt haben und sich dann durch ihre Chanceverwertung, durch ihre Dummheit, teilweise muss man so ganz klar sagen, Punkte selber geklaut haben, da haben sie es verspielt, dass sie jetzt, dass sie überhaupt in diese Situation rein mussten und gegen Union Berlin drei Punkte holen mussten. Dann muss man auch sagen, dass sie jetzt zum Ende der Saison konditionell abgebaut haben, also dass sie halt von diesem straffen Programm, das dann doch relativ jetzt zu den, in der Schlussphase kam, man hatte gemerkt, da fehlten ein paar Körner, die in den ersten Spielen nach der Corona-Pause da waren. Mhm. Aber eben hätten sie da Punkte holen müssen und das haben sie nicht getan und jetzt müssen sie, stehen sie vor einem riesen Scherbenhaufen, weil halt wirklich die halbe Mannschaft, entweder laufen die Laien aus oder aber die Spieler laufen die Verträge aus, zum Beispiel auch beim Stöger, der jetzt in den letzten Wochen gut war, aber auch Gieselmann läuft, glaube ich, auch der Vertrag aus. Das ist schon jetzt ein riesiger Umbau, der notwendig wird.
Mhm. Ja, definitiv. Und das ist auch eine schwierige Situation, jetzt in die zweite Liga zu gehen. Das hat man bei vielen Vereinen gesehen, insbesondere jetzt Hannover, Nürnberg. Paderborn steht vor einer ähnlichen Herausforderung, dass du in der zweiten Liga direkt wieder oben mitspielen kannst, da muss man seine Hausaufgaben machen. Also das ist auch kein Selbstläufer. Von daher mal schauen, wie Düsseldorf sich dann aufstellen wird für die zweite Liga. Ob auch ein Rösler bleibt. Ich meine, an ihm lag es am wenigsten. Also der hat die Mannschaft wirklich noch mal wach geküsst, muss man auch sagen. Wir alle dachten, nachdem Funkel entlassen wurde, ja Leute, was soll ein neuer Trainer jetzt noch aus der Mannschaft rausholen? Aber ich finde, Rösler hat das echt gut gemacht.
Also Rösler bleibt, wurde ja schon bekannt.
Wurde schon bekannt,
genau. Dass er jetzt weitermacht, auch in der kommenden.
Ja, finde ich gut.
Aber was hast du das auch gesagt? 17 Spielerverträge laufen
aus? Ich weiß jetzt, ob 17 das waren, ich kann es nochmal nachgucken, aber da laufen sehr viele Spielerverträge.
Ah, es ist schon,
die hatten auch viele Leihspieler.
Ja, ja. Also es ist schon man kann nicht verlässlich sagen, wie Fortuna jetzt in der nächsten Saison aufgestellt. Es trifft natürlich jetzt gerade für eine, die absteigen, jetzt während Corona, ist halt doppelt krass. Ne? Du hast eh schon massive Geldeinbrüche durch mangelnde Zuschauereinnahmen. Und wenn du dann jetzt noch absteigst, das kann einen Verein schon richtig finanziell durchschütteln, wenn du nicht, sag ich mal, die fetten Reserven irgendwo hast. Und da würde ich jetzt mal Fortuna nicht dazu zählen.
Ich
Also schon krass.
Ich kann es mal durchgehen. Sechs Steffen, okay, Ersatztorhüter, Laie ausgelaufen. Erik Tommy, zuletzt absoluter Leistungsträger, Laie ausgelaufen. Kevin Stöger hat den Verein im Mittelfeld unglaublich weitergebracht, Vertrag ausgelaufen. Berisha, Laie ausgelaufen. Adams, Laie ausgelaufen. Gieselmann, Vertrag ausgelaufen. Zanka, Skripski, Barkok, Bormuth, Suttner, Contento, Bocek, Rensing, Fink, Wiesner. Das sind alles Leute, die auslaufen. Okay, da haben jetzt einige davon tatsächlich zuletzt gar keine Rolle mehr gespielt. Das ist vielleicht auch gut, dass man sich neu aufstellen kann jetzt. Aber es ist natürlich auch, du hast gerade gesagt, ganz schwieriger Moment, um das zu tun jetzt in dieser Corona-Krise, wo du nicht weißt, wann kommen wieder Zuschauer ins Stadion, wie geht's mit dem Club finanziell weiter, wie entwickelt sich der Markt. Das ist eine ganz, ganz blöde Situation für die Düsseldorfer.
Ja, schwierig. Definitiv. Ja, dann Paderborn müssen wir, glaube ich, nicht besprechen. Die sind ja schon vor einiger Zeit abgestiegen. Und viel mehr Entscheidungen gab es da unten eigentlich nicht. Denn Augsburg, Köln, Mainz, auch Schalke waren schon vorab gerettet.
Darf ich einen Satz sagen?
Du hast auch mehr Sätze sagen.
Na, wegen Paderborn, Eintracht.
Ja.
Ich würde sagen, alles Gute, Marco Russ beendet seine Karriere, 22 Jahre bei der Eintracht gespielt, hat mal zwischenzeitlich 2 Jahre, die vergessen wir mal, bei Wolfsburg gespielt. Ich finde es ein bisschen schade, dass er nicht eingewechselt wurde von Adi Hütter, sage ich ganz ehrlich. Fand ich ein bisschen weird. Auf der anderen Seite auch Schuld der Mannschaft, die haben 3-0 geführt, dann ist Paderborn nochmal 3-2 rangekommen und er wollte auf jeden Fall gewinnen. Ich glaube, bei einem Stand von 3-0 hätte er ihn vielleicht eingewechselt. Aber auch mit der überstandenen Krebskrankheit und so weiter, der geht jetzt in den Scouting- oder Analystenbereich, also bleibt der Eintracht als Analyst treu. Wollte ich nur an der Stelle einmal sagen, wirklich, glaube ich, auf Platz 7 in der insgesamt in der Eintracht-Tabelle der Spieler mit den meisten Spielen für Eintracht, hinter so Namen wie Grabowski und Hölzenbein und so. Also insofern, Marco Russ, wollte ich an der Stelle noch mal sagen.
Ja.
Ne? Kann man ruhig mal machen. Große, große Karriere, große Bundesliga-Karriere. Ja, aus der Frankfurter Jugend, kommt aus Hanau, also um die Ecke.
Stimmt, hätte er auf jeden Fall verdient gehabt, finde ich auch. Insbesondere, weil es in diesem Spiel nun wirklich um nicht mehr so viel ging. Die Eintracht war blockiert durch Freiburg, Wolfsburg, Hoffenheim. Und das ist eine Situation, wo man auch Paderborn nicht mehr irgendeinen Vorteil im Wettbewerb hätte geben können. Das war eigentlich alles schon in Stein gemeißelt. Was
ja, wenn du nur 5 Minuten angeht. Einwechselst.
Ja, also. Und du kannst ja auch 5 Leute einwechseln.
Vielleicht nicht.
Ist auf Platz 11, Eddie.
Auf Platz 11?
Rekordspieler. Ja. What? Alex Meyer auf 9.
Sicher?
Ja, ich habe gerade nachgeschaut.
Aber wo habe ich denn das dann her? Na gut, egal. Machen wir weiter.
Genau. Auf jeden Fall trotzdem weit vorne und du hast absolut recht, wer sich so lange auf dem Niveau hält, da darf man dann auch bei Bundesliga ein paar Minuten bekommen. Eine kleine Huldigung.
Ja, mehr Minuten als im letzten Spiel auf jeden Fall. Das hat er. Ja, genau. Wir respektieren seine Leistung hier offensichtlich mehr als der Verein. Ja. So. Okay, also, wir haben den Abstiegskampf, finde ich, durch. Will noch jemand was hinzufügen? Sonst werde ich das an dieser Stelle beenden. Gut. Dann machen wir jetzt ein bisschen Werbung. Gleich sind wir zurück und dann kümmern wir uns natürlich noch um die Ergebnisse da im oberen Tabellendrittel. Wer spielt Europa? Und wir reden natürlich auch noch ein bisschen über die zweite Liga, was da so passiert ist. Freut euch. Bis gleich.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
Herzlich willkommen zurück, Bundesliga live heute mit Etienne, meine Damen und Herren.
Hey!
Und
den anderen.
Den anderen, die diese Sendung auffüllen. Herzlich willkommen. Nico ist da, Ralf ist da, Tobi ist da, ihr seid da, alles ist gut, alles ist toll. Wir reden über die Vereine, die das glückliche
Tobi,
Ende
lass ihn noch nicht hängen,
auf bitte. Ihrer Seite hatten. Was war das, ein High-Five-Versuch oder was?
Virtual High Five,
Social Distancing. People dying inside. Genau, wir reden so ein bisschen über Europa. Wer hat's geschafft? Wolfsburg und Hoffenheim hatten ein kleines Fernduell um den attraktiveren 6. Platz. Denn der 7. Platz, wir wissen es alle, da muss man sich riesig durch die Mühlen Europas Provinzen quälen und versuchen, sich zu qualifizieren, was Platz 6 einem von vornherein her ermöglicht. Und deswegen hatte am Ende Hoffenheim tatsächlich das bessere Ende für sich. Denn man konnte Borussia Dortmund, den Vizemeister, 4-0 schlagen.
Mal wieder,
muss man sagen. Mal wieder, die Wolfsburger 4-0 verloren haben gegen den Meister.
Aber das ist irgendwie so schon ein bisschen der Angstgegner, habe ich das Gefühl. Hoffenheim am letzten Spieltag bei Dortmund. Hatte Dortmund nicht mal die Chance, Hoffenheim in die zweite Liga zu
kriegen? Ja,
und hat das sie auch 13, ja.
Und jetzt haben sie ihnen geholfen auf den 6. Platz.
Soll ich mal was sagen? Meine Theorie. Na? Der Unterschied zwischen Siegern und Zweiten ist der, dass Sieger immer Bock haben zu gewinnen. Ich empfehle euch die Doku The Last Dance, auch wenn dort alles, was erzählt wird, nicht unbedingt 100% der Wahrheit entspricht. Aber ich glaube, der eine Fakt, auf den man sich einigen kann, ist der, lass mich auch kurz reden. Der eine Fakt, auf den man sich einigen kann, ist der, dass Michael Jordan kompetitives Arschloch ist, der, egal was es ist, bei allem gewinnen muss und getrieben ist, davon gewinnen zu wollen.
Und ich schaue das gerade und bin bei Staffel 7. Was stimmt denn da nicht? Hilf mir kurz.
Nein, also es gibt so ein paar historische Dinge, die vielleicht ein bisschen schön gefärbt sind zugunsten von Michael Jordan, die in der Realität vielleicht ein bisschen anders gewesen sein könnten. Aber darum geht's jetzt auch nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass die Bayern so geil sind auf Gewinn, weil in ihrem Verein diese Sieger-DNA so verankert ist, dieses Selbstverständnis, ey, wir haben einfach Bock zu gewinnen, ist mir scheißegal, weil ich bin kompetitiv, ich will immer gewinnen.
Und wenn der Trainer stimmt.
Wenn der Trainer stimmt, Klammer auf, Klammer zu. Ist ja nur eine Theorie. Und deswegen gewinnen die am letzten Spieltag 4-0 gegen Wolfsburg. Wohingegen Dortmund, nachdem eigentlich klar war, wir können nicht mehr Meister werden, da hast du einen 0 zu was auch immer gegen Mainz, wo sie sich echt blamiert haben. Jetzt hast du zu Hause gegen Hoffenheim eine 0-4. Vielleicht ist das der Unterschied.
Ich mache das nicht so oft, aber ich möchte jetzt mal einen Tweet zitieren von Jolle La Eigen, die sich mit Bayern München beschäftigt und die sehr schön das zusammengefasst hat in einem Tweet. Wie sich Boateng über seinen verrutschten Ball ins Seitenaus ärgert, als Meister bei 4-0-Führung in Minute 87 des letzten Ligaspiels zeigt, der Referenzrahmen ist das eigene Potenzial, nicht wie man halt so durchkommt. Das checken Minimal-Effortistas auch bei Einserschülerinnen nicht.
So. Das finde ich sehr schön gesagt. Also es geht, ich übersetze das nochmal für Leute, die meinen IQ haben. Es geht darum, wie komme ich an meine eigene Leistungsgrenze sozusagen. Genau. Und man weiß ja selber, zu was man zum Leisten imstande ist. Ich zum Beispiel ärgere mich, wenn ich nach 10 Minuten Spielen Seitenstechen kriege. Weil ich weiß, es würden 11 oder 12 gehen.
Wie heißt das Spiel? Seitenstechen?
Was ist da? Folge 7? Mhm. Was meinte er? Ich meinte Folge 7, nicht Staffel 7.
Ja, das ist doch klar, Ralf. Ja. Jetzt sei nicht so verunsichert.
Ja, aber ich wollte jetzt,
ich bin überhaupt nicht. Der eigene Referenzrahmen bei Ralf ist sein eigenes Potenzial. Er weiß, er hat mehr Potenzial als so.
Ja, aber er kann ruhig auch mal zulassen, dass er mal einen Versprecher hat und muss nicht Angst haben, dass im Chat die Leute schreiben, ist der Ralle doof. Weil das ist offensichtlich ein Versprecher gewesen.
Weil aber es ist ein guter Serientipp, den du gegeben hast. Mag ich. Echt der Geheimtipp.
Ich bin ja schon sehr linked to the party mit The Last Dance, aber ich
wollte. In Staffel 7 reitet er auf einem Drachen, glaube ich.
Ja, aber nur weil er die Flotte vergessen hat.
Weil er selber besser fliegen kann. Ja, das ist jetzt albern. Okay, Leute, zurück zu Dortmund und wie schlecht sie waren.
Also mal ganz kurz.
Ja, ich hatte ja eine Theorie geäußert. Ich möchte noch mal an Spiel Dortmund gegen Mainz erinnern.
Könnt ihr mal zu meiner
Theorie. Ich möchte mal an das Spiel Bremen gegen Mainz erinnern. Es ist halt nicht leicht gegen Mainz zu Hause. Reiß dich mal zusammen.
Welches, das Hinspiel oder was?
Ich kann nicht verstehen, warum niemand ernsthaft auf meine Theorie Bezug nimmt, stattdessen hier fröhlich.
Was ist denn deine
Theorie? Als hätte man den Klassenerhalt schon im Sack. So fröhlich präsentiert sich hier mancher. So quick, lebendig und albern. Jetzt rede doch mal über meine Theorie.
Das Schöne ist ja im Gegensatz zum.
Das ist jetzt wirklich unfair, mir das so zu verdrehen.
Nee, Nico, du darfst ja nicht vergessen, im Gegensatz zu Werder hat HSV den Klassenerhalt ja schon. Deswegen ist Nils natürlich gut
gelaunt. Den Gag habe ich nur 137.000 Mal auf allen Social-Media-Kanälen gelesen.
Entschuldigung, du legst mir den Ball auf den Elfmeterpunkt und schickst den Torwart zum Wasserlassen.
Der Gag kommt in Staffel 7. So, ja. Nico, hör mal auf, du bist dran jetzt. Und hör auf, in deinem Bart zu poolen hier. Jetzt erzähl mal.
Was denn, wie war die Frage?
Ich schmeiß hier so eine.
So kommen wir zum Thema zurück.
Dortmund wohlformulierte Theorie in den Raum. Bayern keiner nimmt drauf
Bezug. Ja, mach doch mal, sag doch mal.
Naja,
sag
das mal. Der Grund, weshalb Dortmund letztes Jahr irgendwie 9 Punkte Vorsprung verspielt hat und dieses Jahr trotz der anfänglichen Schwäche und der damit verbundenen Einladung, vielleicht mal die Hände nach der Schale auszustrecken, wieder nicht gerecht werden konnte, weil sie vielleicht eben nicht diesen inneren Ehrgeiz haben, dieses tief in ein verankertes Siegesgehen, was einem gar nicht erlaubt, auch gegen den Wolfsburg mal locker zu lassen, obwohl schon klar ist, dass man Meister ist. Das meine ich, das war die Frage.
Ja, und die Antwort ist, mit der Antwort haben sie gerade den Vertrag verlängert.
Du meinst, Lucien Favre ist schuld. Ja, naja, also ich würde sagen, der Knackpunkt war natürlich das Spiel gegen die Bayern, wo sie dann letztendlich, wenn sie da gewonnen hätten, hätten die wahrscheinlich nochmal einen anderen Ehrgeiz an den Tag gelegt. Aber da war, das war so der Kasus Knacktus, wo sie wahrscheinlich gemerkt haben, wir packen es einfach nicht. Das ist wie so, wenn du im Boxkampf bist, merkst du, scheiße, ich pack das nicht. Das ist super dumm, weil da reicht sogar so ein Schlag. Das ist total schlecht.
Lass mir noch mal den einzigen von uns hier mal ganz kurz reden, der wirklich mal unter Hochleistungsdruck Erfolge feiern musste. Ralle.
Ach so.
Trainer. Wenn du einen Trainer hast, also du hast gute Spieler und du hast einen Trainer, der holt ein bisschen was raus und am Ende reicht es nicht ganz und man lässt die Saison auslaufen. Oder du holst einen Trainer, der jedem bis unter die Haarspitzen motiviert und dann holst du Titel oder steigst auf. Das ist doch am Ende dieses Element, was in meinen Augen im Moment auch wieder ganz klar ist. Und ich mag Lucien Favre und den Fußball, den der spielen will. Ich mag auch die Art. Ich finde das, aber der passt nicht zu diesem Star-Ensemble von Borussia Dortmund, das an einem bestimmten Punkt wahrscheinlich über seine eigene Eitelkeit stolpert, um dann noch diese 5% mehr zu gehen, die es braucht. Ralle, was sagst du?
Zunächst mal möchte ich Daniel Schröckert als unseren Zuschauer begrüßen. Es freut mich sehr. Wir gucken ja alle auch regelmäßig Kino Plus und schön, dass er mal bei Bundesliga vorbeischaut. So, das ist das eine. Das andere.
Okay, dafür mache ich mal bei der Binge, okay? Versprochen.
Ich finde es schön, wie Nils die ganze Zeit das Wort Mentalität versucht hat zu verhindern. Ich glaube, du hast es nicht einmal gesagt. Es ist jetzt aber, die Frage ist tatsächlich wieder aufgemacht worden von...
Das Problem ist, das Wort kennt man hier in Hamburg nicht, Ralle.
Ach so, okay.
Wie heißt das?
Leute, kommt mal zum Punkt jetzt hier.
Ja, dann mach ich doch.
Entschuldigung.
Meine Antwort wird wahrscheinlich wieder ein bisschen oder wird umfangreicher. Deswegen fang du an, Tobi, und vielleicht schließe ich mich einfach nur an.
Nee, ich wollte ja gar nicht widersprechen. Ich finde das immer ein bisschen heftig, wenn man das dann als den einzigen Unterschied erklärt, warum Bayern Meister wird. Bayern holt 82 Punkte diese Saison. Dortmund hätte halt die beste Saison der Vereinsgeschichte spielen müssen, um Meister zu werden. Ich glaube, das erklärt nicht allein den Unterschied, warum Bayern Meister ist und Dortmund nicht. Aber es ist natürlich ein Faktor, der auffällt, dass natürlich dass es diesen Unterschied auch gibt, vielleicht auch in der, das muss man jetzt gar nicht mal im Trainer abladen, sondern auch in der Clubphilosophie vielleicht von hinten dann nicht dieser nötige Druck, dass man eben dieses letzte Spiel genauso ernst nimmt wie das erste. Und das sollte den Unterschied machen, finde ich.
Ich glaube auch, ganz kurz, Nico. Ich glaube auch, dass das an den Einzelspielern liegt, dass du vielleicht brauchst du so eine kritische Masse an Spielern, das kann Ralle vielleicht auch noch mal sagen, die das Ganze in die eine oder in die andere Richtung dann kippen. Wenn du so Spieler hast wie zum Beispiel Lewandowski, wo du weißt, und davor waren es natürlich auch so Spieler wie ein Robben, würde ich auf jeden Fall nennen, und Ribéry, denen du das einfach, die getrieben waren von ihrem eigenen Ehrgeiz. Ich würde auch selbst einen Müller, zumindest wenn er top motiviert ist vom Trainer aus, dazu zählen. Und wir haben Boateng, hast du das Beispiel ja auch genannt. Also wenn eine gewisse kritische Masse an Spielern da ist, die diesen Siegeswillen ausstrahlen, dann ziehen die vielleicht auch bei Spieler mit, bei denen das nicht so ausgeprägt ist. Wenn du aber im Mannschaftsgefüge vielleicht Großteil, auch gerade die Leader sozusagen hast, die auch mal vielleicht dazu neigen zu sagen, ja komm, ist doch okay oder so, keine Ahnung, dann kann das vielleicht auch in die andere Richtung kippen. Also ich glaube, dass das auch eine Zusammenstellung ist. Es ist nicht nur ein Spieler oder ein Trainer, sondern ein Zusammenspiel von mehreren Faktoren.
Lass uns mal ganz kurz ein bisschen auf die letzten Spiele oder auf die Spiele der Dortmunder in dieser Saison gehen. Wir klammern mal ganz kurz Mainz und Hoffenheim aus, weil ich glaube, unter einer anderen Tabellenkonstellation wären die Spiele anders gelaufen.
Ist ja schon ein wichtiger Faktor.
Moment, dazu kommen wir aber gleich.
Okay.
Wer von euch erinnert sich an das Hinspiel Hoffenheim gegen Dortmund?
Tobi Escher.
Ja, das war doch irgendwie, die haben eine Führung verdattelt und dann haben sie, glaube ich, 3-2 verloren oder was?
2-1. Dortmund, 2-1. Kein schlechtes Spiel in den ersten 60 Minuten. Und nach 60 Minuten haben sie einfach aufgehört, Fußball zu spielen. Relativ spät, 79. 1-1, 87. 2-1. Und zwar wirklich komplett unnötig. Schaut euch die Tore gerne nochmal an, vor allem das zweite. Wir haben ja in unserer WhatsApp-Gruppe sehr häufig über dieses Thema Tore verteidigen wollen gesprochen. Da wollte keiner was verteidigen. Das war komplett fahrlässig. Man war schon in der Winterpause. Dann gehe ich mal ein paar Spiele, dann wurde gewonnen. Dann stand das Spiel gegen Bayer Leverkusen an. Du führst 1-2-mal, schießt auswärts 3 Tore und verlierst 4-3. Ja, Bayer Leverkusen, eine gute Mannschaft. Wenn du aber den Anspruch hast, deutscher Meister zu werden, das hat der BVB sehr, sehr offensiv vor der Saison mit Ausnahme des Trainers formuliert, darfst du ein Spiel in Leverkusen, in dem du 3 eigene Tore schießt, in dem du 2-mal führst, durchaus noch gewinnen. Die Gegentore 3 und 4 kriegst du in der 81. und in der 82. Das war ja Tor, Anstoß, Ballverlust, Tor. Darf in der Form definitiv nicht passieren. Nächste Niederlage, dann wurden wieder ein paar Spiele gewonnen. Und dann kommen wir zu dem 0-1 gegen die Bayern. Und das ist dann vielleicht am Ende dann auch nochmal, oder der Unterschied, beide Spiele gegen Bayern verloren. Mhm. So. Die anderen Dinger komplett hergeschenkt. Es ist halt so, ja, die Bayern bewegen sich auf einem unfassbar hohen Niveau. Und wenn du da mithalten möchtest, darfst du dir einfach nichts erlauben. So, und dann musst du in Leverkusen, wenn du 2-mal führst, musst du gewinnen. Du darfst in Hoffenheim nicht so billig die Tore herschenken. Schaut sie euch an, auch gegen Leverkusen, komplett billige Gegentore. Mainz-Hoffenheim klammer ich jetzt, wie schon gesagt, aufgrund der Tabellenkonstellation aus, da ging es für Dortmund um nichts mehr. Aber das ist dann letztendlich auch so ein bisschen der Unterschied zwischen den Bayern und Borussia Dortmund in diesem und im letzten Jahr, Dinge wirklich konsequent durchzuziehen. Und das hat Dortmund nicht getan.
Ja. Und dann komme ich nochmal zu meinem Einstieg, der ein bisschen platt war mit Favre. Ich möchte das nochmal betonen, ich mag den so als Menschen auch. Ich finde, das ist ein so grundsympathischer Typ, der nur da irgendwie so ein bisschen aufgefressen wird in einem Gesamtkonstrukt aus Verein, Mannschaft und dem Druck, der dahinter steckt, Bayern München hinterherjagen zu wollen. Wenn du nämlich mal kurz zusammenrechnest, was du eben gemacht hast, die 6 Punkte gegen diese beiden Mannschaften, dann wärst du bei 75 und dann hast du die beiden Duelle gegen Bayern München und da ist der Unterschied, du gewinnst sie oder verlierst sie, wird Meister oder nicht Meister. Und da steckt für mich sehr viel und diesem 5% mehr drin, die ein Trainer dir mitgeben kann. Jeder macht mal taktische Fehler. Dass das im Moment bei Bayern sehr wenig passiert oder kaum oder die wahrscheinlich durch Mentalität immer wieder ausgeglichen werden. So, ich meine, selbst in dem Spiel gegen Bremen, wo Bremen die ganze Zeit überraschenderweise da irgendwie dran rütteln kann, wird es am Ende Mentalität, die dafür sorgt, dass es gar keine Frage ist, dass Bayern dieses Spiel trotzdem gewinnt. Mhm. Und das hat Borussia Dortmund letzte Saison nicht gehabt und diese Saison auch nicht. Und dazu kommt, dass sie im letzten Sommer ja Transfers gemacht haben, die mir das Gefühl gegeben haben, okay, letztes Jahr war Dortmund schon stark und jetzt kommen noch Nico Schulz, Julian Brandt, jetzt im Sommer dazu gekommen, ne? Hummels und so, die kommen alle noch dazu. Das ist ja für die theoretische Rechnung einfach nochmal 6 Punkte mehr als in der Vorsaison. Und das einzige Element, das in der Mitte steht, das es zusammenhält, ist ja dann am Ende der Trainer. Und wenn der es nicht schafft, die Jungs dazu zu kriegen, dass sie in diesen entscheidenden Spielen 5% mehr geben, dann reicht es nicht gegen Bayern München.
Ja, und ich gebe euch in einem recht, die Bayern momentan in der aktuellen Phase, mit aktuell sprechen wir wirklich von den letzten Jahren und sehr wahrscheinlich wird das auch in Zukunft so sein, zu schlagen ist unheimlich schwer, solange Lewandowski über 30 Tore schießt, solange Thomas Müller über 20 Assists macht und. Aber sowohl in der vorletzten, wie jetzt auch in der abgelaufenen Saison, hatten die Bayern ihre Schwächephase. Wann hatten die Bayern ihre Schwächephase? Anfang der Saison. Was hat Borussia Dortmund dort gemacht? 3-mal unentschieden, 3-mal 2-2, Frankfurt, Bremen, Freiburg, 0-0 gegen Schalke und dann kam halt das 0-4 gegen die Bayern und ein 3-3 gegen Paderborn.
Genau.
Das ist diese Phase, durchzieht von Anfang bis Ende. Ansonsten wirst du diese Bayern nicht schlagen können. Natürlich können wir jetzt sagen, ja, aber die Dortmunder haben trotzdem eine gute Saison und alles. Ja, die Saison war nicht schlecht. Aber wenn ich mich so offensiv hinstelle und sage, ich will Meister werden, dann reicht das halt nicht. Ich finde das ja gut, dass sie sich wirklich hingestellt haben und ein mutiges Saisonziel kommuniziert haben. Aber dann musst du halt die am Ende auch gefallen lassen, dass wir sagen, pass auf Leute, hier und hier, das reicht dann momentan nicht. Vor 10 Jahren hätten irgendwas 60 Punkte sicherlich für den Meistertitel gereicht, aber du hast halt aktuell einen übermächtigen Gegner.
Ja, da schreibe ich, was du sagst. Ich wollte nochmal auf diesen persönlichen Referenzrahmen zurückkommen. Wenn du schaust, wie andere Mannschaften, wie zum Beispiel Liverpool, das ist natürlich jetzt ein sehr hochgegriffenes Beispiel, aber die schaffen es, jede Woche Leistung abzurufen oder zumindest ein Ergebnis abzurufen und damit das Maximum dessen rauszuholen, was es möglich ist, was möglich ist mit diesem Kader. Und dass die Bayern den Dortmundern voraus sind, wirtschaftlich, sportlich, das ist ja gar nicht die Frage. Selbstverständlich sind die Bayern denen voraus. Aber wenn die Bayern Schwäche zeigen, dann musst du da sein. Und die Bayern haben jetzt zwei Saisons hintereinander unter Kovac massiv Schwächen gezeigt und etwas angeboten. Und Dortmund hat nicht zugeschnappt. Und das ist das, was ich, was mich von Dortmund enttäuscht hat. Die haben eine super talentierte Mannschaft, auch eine sehr junge Mannschaft, und die machen auch einen super Job. Dortmund macht einen super Job. Ja, aber in so einem Moment, wenn du mal Meister werden willst, und das ist der Anspruch, den Dortmund hat, der Anspruch ist ja nicht, der Beste vom Rest zu sein, sondern vielleicht auch mal einen Titel zu gewinnen. Und dann musst du in einer dieser beiden Saison die Konstanz abrufen, um da zu sein. Und selbst wenn du die direkten Duelle gegen die Bayern dann verlierst, egal, du bist dann gegen 16 andere Mannschaften immer noch Favorit. So wie die Bayern gegen 17 andere Mannschaften Favorit sind. Und da haben sie zu viel hergeschenkt. Und das war sozusagen der Aufhänger meiner Theorie, die ich euch eingangs zur Diskussion gestellt hatte, ob es da eben auch an Mentalität vielleicht oder an Titelhunger oder wie man es auch nennen möchte, ein bisschen fehlt.
Ja, ich möchte da aber noch mal betonen, dass ich schon den ganzen Spielern auf dem Platz das irgendwie schon zutraue. Denn es wird ja dann auch immer darüber gesprochen, dass denen vielleicht die Mentalität fehlt. Und natürlich gibt es irgendwo auch bei den Spielern selber den Faktor, ob er jetzt dafür gemacht ist, Spiele gewinnen zu wollen oder nicht. Und bei Marco Reus scheiden sich da offensichtlich ja wirklich die Geister. Aber ich finde, alle, die sie da haben, vorne sind junge Wilde, mal abgesehen von Reus, aber auf jeden Fall wilde, ambitionierte Typen. Und Haaland ist genau so einer. Also Düsseldorf gewinnt das Spiel, Dortmund gewinnt das Spiel gegen Düsseldorf nicht, weil Dortmund so gut spielt, sondern weil Haaland reinkommt und einfach Bock hat, Tore zu schießen und gewinnen will.
Irgendwie. Genau, und deshalb haben sie auch jemanden wie Emre Can geholt, weil ja, offensichtlich auch bei Dortmund die Erkenntnis gereift ist, dass wir Spieler brauchen, die so eine Winner-Mentalität mitbringen. Aber die waren ja auch nur eine halbe Saison da, muss man dazu sagen. Reus ist auch viel ausgefallen. Also ich glaube schon, dass man das bei Dortmund auch ein Stück weit erkannt hat. Die Frage bleibt natürlich, ob der Trainer letztendlich, so gut er sicherlich im Fußballerischen ist, auch die 10% noch mitbringt, die du vielleicht auch noch mal brauchst, um aus solchen Supermannschaften das Letzte rauszuholen. Du hast eben diese Supertrainer, und ich jetzt nicht sagen will, dass Hansi Flick vielleicht genau das hat, aber irgendwie hat er scheinbar was. Aber so sowas, was ein Klopp, was ein Pep, was auch ein Jupp Heynckes hatte oder so, das weiß ich nicht, ob das ein Favre hat und ob das das ist, was Dortmund braucht, um dann eben, wie Nils es gesagt hat, reinzustoßen, wenn die Bayern mal was liegen lassen.
Wenn du so machst, haben das nur ganz wenige Trainer.
Exakt.
Aber um nochmal den Weg zurückzuschaffen zum aktuellen Spieltag, ich kann mir halt da nicht vorstellen, dass du das darauf beziehen musst, Dortmund gegen Hoffenheim. Es geht um nichts mehr. Die Mannschaft ist Zweiter. Es gibt auch nichts mehr zu gewinnen. Bayern kann einen Meistertitel feiern. Lewandowski will noch seinen Torrekord ausbauen. Müller will seinen Assist-Rekord ausbauen. Sie können noch die 100 Tore schaffen, was sie am Ende auch geschafft haben. Also da ist es dann schwierig, dann jetzt wegen diesem einen Spiel quasi jetzt hier diese große Mentalitätsdebatte.
Aber mindestens zwei Spiele, ne?
Ja, gegen Mainz auch noch, klar. Ja. Okay, aber hat Mainz auch gut verteidigt. Jetzt wird auch mal der Gegner so rausgerechnet. Hoffenheim hat das gut gemacht, die waren da. Kramaric, überragendes Spiel aus dem Mittelfeld heraus, immer wieder nach vorne reingestochen. Das war schon, Hoffenheim war ja auch da. Ist ja nicht so, dass da nur eine Mannschaft auf dem Platz steht.
Ja. Aber Tobi,
Ton ist weg.
Oh, dein Ton ist weg, Ralli.
Hörst du uns noch, Ralf? Wir hören dich nicht mehr.
Siehst du, dass wir reden?
Ralf, hinter dir Zombies. Ralf, lauf!
Oh nein, deine Taktiktafel bewegt sich.
Wir hören dich nicht mehr. Ralf, connecte mal neu. Ich glaube, er hat gerade eine richtig gute Theorie, wenn wir nur hören würden. Und Dortmund würde Meister werden, wenn sie das jetzt hören würden.
Oh nein.
Wir hören dich nicht.
Ja, okay. Also, wir arbeiten dran. Connecte vielleicht noch mal neu oder so. Wir arbeiten da mal ganz kurz dran und fragen einfach mal in der Zwischenzeit, was geht eigentlich ab in Leipzig? Die sind ja auch angetreten, um mal Meister zu werden. Matte Schitz hat ja gesagt, er möchte nicht erst in 10 Jahren Meister werden. Wie lange ist das jetzt her?
Pass auf, Ralle schreibt wieder Botschaften auf den Zettel gerade.
Ja, er hat doch so er kann auch mit der Taktiktafel.
Ja, also das Leipzig Dritter wird war ja auch schon vor dem Spieltag bekannt. Wir können vielleicht noch kurz drüber reden über Timo Werners Abschiedsspiel. Verlässt die Bundesliga ja jetzt, wird nicht mal mehr in der Champions League antreten mit Leipzig, weil er lieber nach London und rechtzeitig sich auf sein Chelsea-Abenteuer Chelsea-Abenteuer eingehen möchte. Das ist das, was dazu zu sagen ist.
Ja, Nee, ich meine auch mal so grundsätzlich, was so Leipzig auch angeht und die Ambition.
Ist das dein?
Du so schelmisch?
Ich mag das hier.
Ist das dein Versuch hier quasi? Willst du jetzt einmal die komplette Tabelle durchgehen, jeden Club nochmal, damit wir ja nicht zur zweiten Liga kommen? Ist das dein Kalkül hier? Weil Leipzig habe ich ja eigentlich nicht auf meinem Tagesordnungspunktzettel draufstehen. Wir könnten doch höchstens Gladbach kurz loben, dass die in der Champions League spielen.
Und dann ja, ihr müsst das aber länger als 15 Sekunden machen. Da gab's, sonst beschweren sich die Leute wieder.
Gladbach ist gut. So. Was? Felgenralle? Frag Ralle?
Frieralle.
Frieralle. Ja, vielleicht mal.
Ja, ich bin wieder da, herrlich.
Ah, sehr schön. Bist du ja. Ja, komm, dann ist dann ich wurde in den Versuch unterbrochen, noch mal kurz über Leipzig zu reden. Ganz Leipzig, Hashtag danke, Tobias Escher. Und was wolltest du eben noch sagen?
Weiß gar nicht mehr, bei welchem Thema
dann,
waren wir denn?
Dann war es nicht so wichtig. Okay.
Reden wir über die zweite Liga. Ein bisschen Gas in die Sendung reinbringen. Gladbach hat eine überragende Saison gespielt an den eigenen Verhältnissen. 65 Punkte geholt. Zwischenzeitlich am letzten Spieltag waren sie sogar auf Rang 3 gesprungen.
Ja. Vielleicht sollten wir, ich grätsche jetzt mal kurz rein, vielleicht sollten wir unseren Zuschauern und Zuschauerinnen sagen, dass wir nächste Woche natürlich auch noch mal über die gesamte Saison ein bisschen sprechen und deswegen jetzt nicht heute jede Mannschaft im Gesamtsaisonverlauf betrachten.
Nee, natürlich, klar. Nächste Woche am Dienstag nach der Relegation haben wir noch eine Sendung, wo wir über die Relegation reden, aber auch unsere Saisontipps vor der Saison Review passieren lassen, nochmal eine Mannschaft der Saison aufstellen, also noch eine Saisonabschlusssendung, die noch kommen wird. Genau, deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Leipzig und habe jetzt ein bisschen auf Gas gedrückt, weil ich hier noch neben dem HSV auch noch Nürnberg und Dresden auf dem Zettel habe, die ich unbedingt heute noch besprechen möchte. Habe ich ein bisschen aufs Gas gedrückt, um halt nochmal kurz zu sagen, Gladbach, großartige Saison gespielt, haben jetzt auch gezeigt, dass sie trotz der Verletzung von Thuram mit Embolo kommt ein Stürmer rein, der vorne mega gefährlich ist, der dann noch ein Tor macht, einen Assist macht, sich in jeden Zweikampf wirft, hinter jedem Ball herjagt. Ein Hermann, der eine riesige Saison gespielt hat, den man gar nicht auf dem Zettel hatte vorher, der sich perfekt da zurechtfindet in diesem Pressing-System, in diesem Vollgas-System von Trainer Marco Rose. Kannst du auf vielen Positionen weiterführen. Benze Baini, richtig geiler Linksverteidiger, Leiner, auch sehr guter Transfer, hat man die Außenverteidigerposition richtig perfekt verstärkt und hat am Ende der Saison völlig verdient den vierten Platz sich geholt.
Ja, das hätte ich auch nicht schöner sagen können. Ja, Gratulation an Gladbach.
Also muss man auch sagen, das ist auch ein Verein, der jetzt seit Jahren wirklich grundsolide Arbeit macht. Max Eberl muss man da, glaube ich, auch einen großen Anteil zuschreiben. Was Transfers angeht, aber auch immer, wenn man, der ist ja auch selber ein super emotionaler Typ, hat sich auch schon mal im Wort vergriffen und so, aber immer einer, der wieder zurück zu sich findet, der auch sich entschuldigen kann. Ja, doch, weiß ich nicht, findest du nicht? Der hat auch schon sich entschuldigt öffentlich und du lachst so, wenn ich was sage.
Nein, weil ich finde es gut, dass du redest über Max Eberl, oder?
Ja, okay. Ja, Max Eberl. Also ein Typ, ja, ich mag den einfach. Ich finde, find den kompetent. Über wen rede ich sonst? Über mich?
Was? Nein. Du bist gar nicht so ein emotionaler Typ.
Ja, aber deshalb vielleicht kann ich das deshalb auch nachvollziehen. Also, dass der halt schon jemand ist, der auch mal unangenehm wird, aber auf jeden Fall insgesamt doch klar in der Bühne. Es gibt andere Manager in der Bundesliga, wo ich das nicht so sehe. Und deshalb.
Wen denn?
Ja, unter anderem. Einer, den muss man jetzt nicht groß. Funktionär, nennen wir es nicht nur Manager, sondern Funktionär. Egal, auf jeden Fall finde ich einfach, Gladbach macht einen super Job. Wir haben das auch oft hier bei Bundesliga erwähnt, auch was für in der Breite einen starken Kader die haben, wenn sie in der Offensive noch nachlegen können. Und ich bin gespannt, jetzt haben sie Champions League Kohle, klar, wird kleinere Brötchen gebacken die Saison, aber sie haben auf jeden Fall Kohle, noch ein bisschen den Kader zu verstärken. Und ich glaube, deshalb muss man auch Gladbach in Zukunft zu den Top 5 auf jeden Fall easy dazuzählen, die jetzt vielleicht in den nächsten Jahren, wenn sie keine großen Fehler machen oder so, regelmäßig um die Champions League mitspielen.
Ich glaube gar nicht, die müssen unbedingt so viel verstärken. Die haben ja wirklich schon einen starken Kader.
Vor wie vielen Jahren waren sie kurz vor dem Abstieg, als Favre sie übernommen?
Das ist schon auch so ein Jahrzehnt,
das ist lange her.
10 Jahre.
10 Jahre.
Und, und wisst ihr was, dass ich immer sagen muss, Entschuldigung, wenn ich da kurz zwischengehe, aber es ist ein Musterbeispiel dafür, wie man in der Bundesliga heute doch es auch noch schaffen kann, sich aus nichts heraus, also und der Abstieg war ja damals auch wirklich ganz schön fatal geworden für Gladbach, wieder aufbauen kann und mit so einer Stärke auf einmal da oben mitspielt. Das ist, ich finde es krass beeindruckend.
In ein bisschen wie Dortmund es auch gemacht hat, ne? So ein kleines Dortmund, wenn du so willst.
Ja, genau. Vor allen Dingen muss man ja auch mal ehrlich sagen, dass die Möglichkeiten von Borussia Mönchengladbach zu dem Zeitpunkt, wo sie damit angefangen haben, per se jetzt ja nicht die waren, wie bei anderen großen Traditionsvereinen, wie das ist ein Selbstgänger, die spielen auf jeden Fall wieder Champions League in 3 Jahren. Nee, das ist wirklich Max Eberl und natürlich natürlich auch Transferauge und Trainerauge und so richtige Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen. Genau wie der Trainer Rauschenmiss, den sie jetzt letzte Saison gemacht haben, der hart war, der aber nur richtig war, was du ja auch gesehen hast, weil sie jetzt wieder dastehen, wo sie stehen. Also allerhöchstes Lob und Hut ab vor dem, was Gladbach da macht.
Kudos an Max Eberl, dass er sich getraut hat, eben diesen Trainerwechsel zu machen letztes Jahr von Hecking zu Rose. Und Kudos auch an Rose, dass er nach Gladbach gegangen ist. Hinter dem waren ja noch mehr in der Bundesliga her. Mhm. Und man saß damals zusammen und hat sich überlegt, mit welchem Team können wir platzieren in der Bundesliga, mit welchem Team können wir Champions League spielen. Hat man anscheinend das richtige Team gewählt damals.
Ja, so sieht das aus. Wir wählen jetzt Team Geld und machen ein bisschen Werbung, sind gleich zurück. Dann geht's auch um die zweite Liga und mal schauen, was die so thematisch.
Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann.
So. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga. Bringen wir das Elend hinter uns, oder Leute? Irgendwann muss man das mal machen. Wenn man ein Loch hat, muss man zum Zahnarzt. Das machen wir jetzt auch. Reden wir kurz über den HSV.
Ja, tun wir das doch.
Ja, ich muss sagen, ich war gestern zusammen mit Tobi bei Scholle, bei der Rautenperle, einem HSV-Blog, dem HSV-Blog. Und dort haben wir vorm Spiel getalkt, während des Spiels getalkt und nach dem Spiel getalkt. Und ich habe das Gefühl, ich habe da auch viel schon gesagt. Aber da war der ja vielleicht gar nicht alle da. Ich will jetzt aber auch nicht nur einen Monolog halten. Könnt mir ja mal eine Frage stellen, dann triggert mich das. Dann muss ich das jetzt nicht so.
Wie siehst du Hannover 96
Sehr gut. Saison? Sehr gut.
Die werden ein guter Findest du, dass der Trainer mit der Aufstellung einen Fehler gemacht hat?
Ist das eine ernst gemeinte Frage oder ist das jetzt wirklich nur so ein.
Nee, das ist eine ernst gemeinte Frage, weil das auch da ist. Ehrlicherweise ist es Düsseldorf in der ersten Liga und der HSV in der zweiten Liga, die beide Male ja, wo der Trainer eine Taktik gewählt hat, die untypisch war und offensichtlich nicht zum Erfolg.
Das ist so, als wenn ein Rennfahrer.
Du wolltest eine Frage
jetzt. Ja, jetzt lass mich ausreden. Es ist so, als wenn ein Rennfahrer rückwärts fährt und nach dem Rennen kommt jemand und fragt, haben Sie sich vielleicht die falschen Reifen aufgezogen?
So, hey, ich hab's versucht.
Ja, ich weiß, ich habe ja auch geantwortet. Also, ich habe euch das während der gesamten Saison versucht zu sagen und ihr habt mir immer Zweckpessimismus unterstellt und ich verstehe das auch, weil ihr halt nicht jedes Spiel seht und auch nicht seit Jahren eure Synapsen ausgerichtet habt und lauscht, was da beim HSV so auch hinter den Kulissen und so weiter passiert. Deswegen seid ihr ab und zu mal da und denkt, so schlimm kann es nicht sein und dann geht ihr wieder. Ihr seid dann mit euren eigenen Vereinen beschäftigt und das ist auch völlig okay. Aber nichts, was da passiert ist, ist irgendwie Zufall oder Pech oder sonst was. Diese komplette Mannschaft ist frei von jeglicher Mentalität. Wenn wir gerade über Dortmund reden, im Vergleich ist Dortmund mit Mentalitätssteroiden aufgepumptes Monstrum und der HSV ist im Prinzip nicht mehr alleine überlebensfähig. So, das ist so der Unterschied, wenn wir über Mentalität reden. Es gibt nicht einen einzigen Spieler, der irgendetwas ausstrahlt, irgendeine Form von Führung, von Autorität, von Energie. Es gibt de facto keinen Führungsspieler. Die Mannschaft ist qualitativ weit hinter dem, was sie selbst, glaube ich, von sich gedacht hat. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß, mir fehlt, deswegen wäre es gut, wenn ihr mich was fragt, weil ich überhaupt nicht weiß, wo ich jetzt anfangen soll. Das Elend, wo soll ich diesen Kadaver
sitzen? Ja, das hast du ja.
Fange ich am Herzen an oder an der Leber?
Ja, du hast ja auch letzte Folge schon eine sehr emotionale, vernichtendes Urteil gefällt. Wir müssen es ja nicht jetzt alles nochmal hören. Ich finde, lass uns mal über das Spiel reden, weil das finde ich nämlich interessant. Ich habe das auch geguckt. Ich war richtig aufgeregt. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wahrscheinlich durch auch die Thematisierung hier und durch dich und so weiter. Und als Hamburger, mittlerweile Wahlhamburger, bleibt es mir auch nicht komplett verschlossen, wie diese Mannschaft immer von sich reden macht und das Spiel gesehen. Und ich muss sagen, also jetzt mal abgesehen von den ersten 15 Minuten, wo ich dachte, ja, schauen wir mal, wohin die Reise geht. Nach dem Gegentor ist diese Mannschaft so auseinandergebrochen und hat dann am Ende hin, also zum Ende hin, also das, was für mich erstaunlich war, ist, dass die ja denen ja einen Punkt gereicht hätte. Aber die sich ja geweigert haben. Es wirkte wirklich so, und das sage ich nicht oft, als ob eine Mannschaft aktiv verhindert, einen Punkt zu holen.
So wirkte es für mich. Die Gegentore gerade am Ende hin, also bei dem Elfmeter war ich schon einigermaßen sprachlos, weil der so dumm war, dass ich mir das schon nicht erklären kann. Aber dann auch noch das Gegentor und wie die Körpersprache der Spieler da war, wie die gejoggt sind und so weiter. Da würde es mir als Fan wirklich schwerfallen, nicht auch aggressiv zu werden. Das ist für mich unerklärlich. Das ist außer, dass man sagt, also die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, wir haben keinen Bock, in der Relegation von Bremen zerlegt zu werden. Aber wenn das deine Einstellung ist, dann hast du den Beruf verfehlt. Dann bitte geh nicht zum HSV, weil die haben die Ambition, auch die werden jedes Jahr die Ambition haben, aufzusteigen in die erste Liga. Dann geh nicht zum HSV. Wenn das als Sportler, wenn du zu viel Schiss hast vor so einer Aufgabenstellung und sagst, okay, lieber Heidenheim als wir, ey, dann, sorry, dann hast du den Beruf verfehlt. Das kann ich, ohne Scheiß, das macht einen richtig wahnsinnig, wenn man so eine Einstellung sieht. Als Berufssportler. Ja,
jetzt nimmst du mir das Rant ein bisschen ab. Vielen Dank dafür. Dann muss ich das nicht alles alleine machen. So ist es. Aber diese Mannschaft, deswegen habe ich jetzt bei diesem Kadaver bei der Mentalität angefangen, weil schon ja auch eine gewisse Qualität vorhanden ist.
Ja, sonst wär's ja gar nicht erst so weit hoch.
Genau, es muss zumindest so viel Qualität vorhanden sein, als dass man sich nicht 5-1 von Heidenheim abschießen lässt. Es muss auch mehr Qualität da sein, um die Spiele anders zu gestalten, als es in den letzten Wochen der Fall war. Sodass es nicht nur ein rein fußballerisches Qualitätsproblem ist, auch wenn die Qualität nicht so hoch ist, wie man es vielleicht gedacht hatte. So, es ist ein reines Kopfproblem. Und diese Mannschaft ist komplett fragil und kollabiert beim leisesten Anzeichen von Druck, kollabiert diese Mannschaft komplett. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass so viele Spiele kurz vor Schluss verloren gegangen sind. Es ist immer derselbe Ablauf. Und ich habe das auch hier in der Rautenperle vor dem Spiel gesagt. Und es ist exakt so eingetreten. Und zwar nicht, weil ich irgendein Prophet wäre, sondern weil das exakt so jedes Mal passiert. Die Mannschaft beginnt mit einem Ballbesitzspiel, versucht sich mit kontrollierter Offensive Chancen zu erarbeiten. Vielleicht gelingen ein, zwei Situationen. Und dann merkst du aber, dass es immer nur ein Ballgeschiebe ist, dass keine Ideen kommen. Und sobald dann Druck hinzukommt, entweder durch den Gegner oder durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen, in diesem Fall ironischerweise der Druck durch das Bielefeld-Heidenheim-Spiel, weil der HSV auf einmal in Reichweite hatte, die Relegation zu erreichen und damit sozusagen eine Handlung erwartet wurde. Eine aktive Handlung vom HSV erwartet wurde, nämlich, ey, jetzt müssen wir nachziehen. Wir können nicht Bielefeld das Spiel gewinnen lassen und wir verkacken das. Und allein dieser Gedanke hat die schon wieder so auseinanderbrechen lassen, dass sie sich, und man kann es nicht anders sagen, am Ende haben von Sandhausen vorführen lassen. Die haben wirklich bei jeder Situation, wo sie in die Hamburger Hälfte kamen, hat man das Gefühl gehabt, da geht jetzt was, das wird jetzt gefährlich. Es wurde dann nicht immer gefährlich, aber man hatte zumindest immer das Gefühl, beim HSV hast du über 90 Minuten das Gefühl gehabt, keiner will den Ball haben, keiner hat eine Idee. Also sobald die im letzten Drittel von Sandhausen sind, es war unglaublich ungefährlich, egal zu welchem Moment. Und dann ist genau das eingetroffen, 2-0 geführt, dann kam dieser Elfmeter, den hat Hand gut gemacht und dann sind sie in Konter gelaufen und haben dann am Ende sogar das 5-1 kassiert durch Diekmeier. Und was man da sieht, ist die fortlaufende Selbstzerstörung nicht nur einer Mannschaft, sondern eines kompletten Vereins. Weil das ist ein Desaster und es ist für mich auch schwer absehbar, wie man das in den Griff kriegen möchte. Weil die haben im Prinzip alles schon versucht. Und du hast vor ein paar Jahren mal gesagt, der Volkspark wurde auf einem Indianerfriedhof gebaut. Und exakt, das muss es sein. Und vielleicht noch ein Wort zum Trainer. Dieter Hecking ist der bestbezahlte Zweitligatrainer, ich glaube sogar aller Zeiten. Und ich habe auch lange an ihn geglaubt, weil er auch zu Beginn das sehr gut moderiert hat, was dieses Wechselspiel aus HSV und Medien. Da hat er sich meiner Meinung nach gut positioniert. Aber jetzt am Ende, muss ich sagen, hat er mich ganz, ganz stark enttäuscht. Er hat das überhaupt nicht in den Griff bekommen, die Mannschaft in irgendeiner Form zu entwickeln. Er hat keine Ideen in die Mannschaft gebracht. Ich kann es festmachen, zum Beispiel auch das klingt jetzt so ein bisschen wenig, aber man muss sich mal vorstellen, es gibt eine Eckenvariante. Und das ist eigentlich unglaublich, dass eine Mannschaft, die sagt, sie will aufsteigen, eine einzige Eckenvariante hat. Und das sagt im Prinzip so viel aus über alles. Die machen sich nicht mal die Mühe, eine zweite Eckenvariante einzustudieren. Das ist, und das machen sie.
Ja, weil wahrscheinlich sagt er sich, wir können die erste noch nicht mal.
Ja, aber wirklich. Und der Witz ist, das hat einmal funktioniert, nämlich Der Ball gechippt auf den ersten Pfosten und dann einmal ist geklappt, dass er verlängert wurde. Das kann ja nur das Ziel sein bei dieser Variante. Und am zweiten Pfosten stand niemand. Also die glauben nicht mal dran, dass das tatsächlich klappen kann. Sonst würde ja am zweiten Pfosten jemand stehen, der diese Verlängerung verwerten könnte. Also das ist für mich schon ein Offenbarungseid, der stellvertretend ist für alles, was da falsch läuft.
Aber ist nicht auch, dass die Trainer. Also ich meine, dass Dieter Hecking ja nachgewiesener Fachmann ist, das wissen wir ja. Also ist ja jetzt niemand, ist ja kein Trainer, wo du sagst, gucken wir mal, ob der es kann oder nicht. Also eigentlich ist es ja schon jemand, wo man sagt, da weiß man auch, was man kriegt. Die Frage ist, der HSV hat so viele Trainer in den letzten Jahren gehabt. Wäre es nicht auch eine Variante zu sagen, wir machen trotzdem, auch wenn er das Ziel nicht erreicht hat, mit Hecking weiter?
Weil nach diesen Spielen zuletzt ist das wirklich nicht denkbar. Also das geht ja nicht nur auf das. Du kannst natürlich sagen, klar, wir durchbrechen den Kreislauf, wir geben ihm noch mehr Zeit, aber du musst ja auch noch ein paar weiche Faktoren mit reinnehmen. Zum Beispiel auch die Frage, welcher Spieler ist eigentlich jetzt im Laufe dieser Saison besser geworden unter Hecking? Also, wer hat sich weiterentwickelt? Da wird es dann schon sehr dünn. Also, viele Spieler haben halt eher in Form eingebüßt im Verlauf der Saison. Es spricht, sie haben mental nicht das abgerufen, sie waren taktisch wahnsinnig nach ausreichend war. Es war komplett egal, ob sie hinten mit drei Mann spielen, ob sie dann irgendwann im Spiel haben sie auf vier Mann gewechselt, ob sie mit drei Mann im Mittelfeld, mit vier Mann, das war komplett egal. Die haben in allen Varianten blöd ausgesehen. Also es gibt da relativ wenig, was für Hecking jetzt noch spricht. Außer, dass man auch jetzt niemanden parat hat, wo man jetzt sagen kann, der macht's jetzt unbedingt und der muss jetzt werden. Weil auch das Regal, was der HSV sich manchmal denkt, die wollen ja gar nicht zum HSV, die Trainer. Ja, wenn du ein Trainer halbwegs intelligent bist, machst du das jetzt nicht.
Ja.
Was mir noch aufgefallen ist, was jetzt komplett weicher Faktor ist, aber das ist halt so ein super interessanter Faktor. Du hast halt Werder Bremen, sorry, dass ich da jetzt nochmal reinhacken muss, auch wenn es nochmal wehtut. Du hast Werder Bremen, du siehst halt, wie ein Uca und ein Kroos sich da halt für ihren Ex-Verein reinwerfen und dann nachhinein auch freuen, dass sie halt dazu beigetragen haben, dass Werder Bremen in die Relegation es schafft. Du hast halt dann Naldo, Mertesacker, all diese Ex-Spieler, die sich auf Social Media äußern, sagen, mich interessiert das, wir gucken das Spiel. Und dann siehst du halt Dennis Diekmeyer im Spiel von Sandhausen, der hat in der zweiten Halbzeit nichts gemacht, der hatte so Bock, dieses Tor zu schießen.
Ja.
Der hat in der zweiten Halbzeit Außenstürmer gespielt, weil der halt echt Bock hatte, da noch ein Tor gegen seinen Ex-Verein HSV zu schießen
und läuft
da eins reinzuwirken. Und läuft dann trotzdem wieder zurück.
Ja, aber er schießt das Tor und ist das 5:1 und er läuft zur Eckfahne und feiert, als wenn es der beste Tag seines Lebens ist, nachdem er irgendwie 10 Jahre beim HSV gespielt hat. Da siehst du natürlich schon, andere Leute hätten wenigstens so getan, als wenn sie sich nicht freuen. Sein Ex-Fan quasi
könnte man natürlich interpretieren, jetzt könnte man natürlich auch die Frage stellen oder interpretieren, war dann vielleicht doch nicht alles so rosig?
Und
Diekmeyer und dem HSV. Okay, aber lass uns nicht über Diekmeyer reden.
Genau. Kurz Kevin Behrens, zweifacher Torschütze, der ja auch maßgeblich für diesen Erfolg mit beigetragen hat. U21-Spieler Werder Bremen und auch, glaube ich, Spaß daran gehabt, den HSV zu ärgern.
Gut. Dieser Verein hat ja quasi, er hat ja keine Seele mehr.
Ja.
Also so brutal es klingt, also jetzt nicht jetzt von allem drumherum, sondern einfach auf dem Platz heraus.
Ich würde aber gerne mal noch einen Fakt für den HSV anführen.
Come on.
Ja, was heißt come on? Der HSV hat es geschafft, vom 2. bis zum 32. Spieltag immer auf einem Aufstiegsplatz zu stehen.
Das ist im Endeffekt ja relativ wurscht, oder?
Ja,
also natürlich. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu dem Ding, eine Sache zu Ende bringen.
Ja, Werder war bisher, ist egal.
Ja, aber das ist ja das Gleiche wie letztes Jahr. Letztes Jahr waren sie, glaube ich, sogar Herbstmeister. Da sah das auch lange sehr gut aus. Und dann haben sie es halt am Ende verkackt. Und zwar in der Crunch-Time dann, wenn es um was geht. Und so, da ist der komplette Verein gelähmt. Bis hin zu den letzten Spielerfüßen ist der Verein komplett gelähmt und lässt sich quasi abschießen. Und man kann ja auch mal ein bisschen in die Zukunft blicken. Was bedeutet das jetzt? Ich würde mir wünschen, dass der Verein seine großspurige Mentalität ein bisschen ablegt und für sich selbst akzeptiert, wir sind jetzt eine Zweitligamannschaft, weil das ist der Fakt. Und dann musst du, wenn du diese Realität akzeptierst, kannst du sie versuchen zu verändern. Wenn du die ganze Zeit sagst, ey, pass auf, ein Jahr zweite Liga können wir uns leisten. Pass auf, okay, ein zweites Jahr zweite Liga können wir uns auch noch leisten. Und du setzt alles auf diesen kurzfristigen Erfolg. Dann hast du natürlich auch diesen Druck. Und dann kollabiert halt diese Mannschaft. Und dann musst du vielleicht einfach sagen, pass auf, Leute, wir planen jetzt mit der zweiten Liga. Wir sind ein Zweitliga-Verein. Wir lassen uns ein bisschen Zeit. Wir gucken, dass wir junge Leute, wie einen Jonas David, Ambrosio, wer auch immer, da Wangnummern und so weiter. Wir werden vielleicht nur Achter oder so. Aber wir bauen diese Leute auf. Wir erarbeiten uns ein System, das die Spieler lernen, für das der HSV steht, so wie es Paderborn gemacht hat. Und machen kleine Schritte nach oben.
Also würde das auch bedeuten, man holt einen Trainer und sagt dem, du musst nicht aufsteigen.
Exakt. Du sagst dem, wir wollen so das Maximum aus unseren Möglichkeiten rausholen, aber der Aufstieg ist nicht Pflicht. Es gibt Mannschaften, die einzigen, die das sagen, der Aufstieg ist Pflicht, waren in den vergangenen Jahren der HSV und Köln oder Stuttgart, die gemessen an ihren Ansprüchen, die höher sind als der HSV, also weil die Qualität höher ist, die mussten es auch machen und sie haben es ja aber auch geschafft. Sie haben auch abgeliefert. Selbst Stuttgart war teilweise so schlecht, aber die sind trotzdem zwei Spieltage vor Schluss aufgestiegen.
Aber es ist ja auch eine Etatfrage. Wenn du als HSV trotzdem den höchsten oder zweithöchsten Etat der zweiten Liga hast,
ja,
dann kannst du dich ja eigentlich nicht hinstellen und sagen, wir wollen nur
einen Klassenerhalt. Genau. Und da musst du dann eben vielleicht auch, dann sagst du mal, ja, wir backen halt kleinere Brötchen. Wir müssen ja nicht zwangsläufig den höchsten Etat als Selbstzweck haben. Dann machen wir das mal eben nicht. Und dann sagst du halt, okay, wir bauen da mal was auf. Das Gebäude ist so oft weggeweht worden vom Sturm der Realität. Und die versuchen die ganze Zeit anhand der Trümmer das Gebäude wieder aufzubauen, wie es früher mal war. Dann lass doch das komplette Gebäude einmal umwehen und bau was Neues auf. Ihr habt ja schon Ansätze gehabt, die Uhr weg und so weiter und so fort und die Hymne eine andere. Aber ich glaube, man muss erstmal anfangen zu sagen, in die Köpfe, wir sind ein Zweitligaverein. Und dann musst du eben auch gucken, sind wir richtig aufgestellt? Da fängt's beim Trainer an. Dieter Hecking ist auch kein Trainer, der für sich sagt, ja, ich sehe mich da, was aufzubauen und ein paar Jahre lang etwas zu entwickeln. Da sieht er sich, glaube ich, selber nicht. Muss er beantworten, die Frage. Du hast den Jonas Bold, den Sportdirektor. Der ist der Sunnyboy bei Leverkusen gewesen. Der ist Experte für junge Spieler aus Brasilien oder Südamerika, die für 20 Millionen Euro von der Werkself gekauft werden. Das ist sein Spezialgebiet. Dann hat er einen Karriereknick und ist beim HSV und wollte da eigentlich wieder auf die Füße kommen. So ein Typ ist Jonas Bold. Und der mag super sein für eine Mannschaft wie Leverkusen, aber er muss für sich selbst auch einsehen, ey, ich bin jetzt ein Zweitliga-Manager und ich muss mich auch umstellen. Ich kann mich nicht mehr nach Südamerika fahren und Paulinho, Alberto Silva, Del Costa, Maria, Josef für 25 Millionen kaufen, sondern ich guck vielleicht mal in der dritten Liga oder bei Konkurrenten aus der zweiten Liga, wo sind die jungen Leute, wo baue ich was auf? Da muss er sich auch umstellen. Und da muss der HSV jetzt anfangen, sich komplett umzukrempeln. Und das ist für mich der einzige Weg, wie es irgendwie klappen kann. Und es wird auch nächstes Jahr schiefgehen, wenn sie wieder rangehen und sagen, wir müssen aufsteigen. Es wird auch wieder schiefgehen, weil dieser Verein komplett kollabiert bei dem leisesten Anzeichen von Druck.
Nico, du meldest dich
seit einer halben Stunde. Ich finde den Ansatz da, glaube ich, auch vollkommen richtig, ehrlicherweise. Und habe hier eben so ein bisschen noch ein paar Nachrichten dazu gelesen, die dem Ganzen, ehrlich gesagt, noch mehr Futter geben. Wenn man mitkriegt, dass also jetzt die Gerüchteküche brodelt, dass offensichtlich Adidas als Sponsor aussteigen will, dass die Emirates als Trikotsponsor nicht mehr bereit sind, dass Kühne die Stadionrechte nicht weitertragen möchte und da bis hin zu, ob es Gerüchte gibt, dass er seine Anteile verkaufen möchte, ist das natürlich jetzt erstmal wieder viel Getrommel und davon wird wahrscheinlich nur die Hälfte passieren. So oder so werden daraus ja aber auch der komplette Spieleretat weiter gekürzt werden müssen in einem dritten Jahr zweite Liga, zuzüglich der Corona-Krise, dass du weiter nicht weißt, ob du 5.000 oder 50.000 Leute im Stadion hast. Und dann kommt auf der anderen Seite etwas, was beim HSV ja eigentlich aufgrund des Einzugsgebiets in den letzten Jahren schon immer so hier und da mal ein bisschen funktioniert hat vielleicht. Das kannst du jetzt besser sagen als ich. Aber als Talentschmiede kann ein HSV in der Region ja trotzdem theoretisch sich etwas aufbauen und funktionieren. Wenn ich sehe, dass die U19 ist das, ne? Die A-Jugend spielt oben mit, die B-Jugend ist, glaube ich, Meister geworden. Also Potenzial ist dafür da. Nur dafür brauchst du ja eine Philosophie. Und ich glaube, das ist fast das Wichtigste. Das ist eigentlich nur noch mal unterstützen von dem, was du sagst, weil das ja aber beim HSV eigentlich wirklich, also solange ich denken kann, nie wirklich höchstens mal davon gesprochen wurde, aber nie Thema war, weil man immer ein bisschen zu sehr getrieben war von dem Druck, eine bestimmte Position erfüllen zu müssen. Und also das kann ich auch Bremen genauso reden, ne? Also auch bei Bremen musst du viele Dinge überdenken und da muss man auch verdammt aufpassen, weil es nächste Saison nicht automatisch besser wird, egal in welcher Liga sie jetzt stehen. Aber weil wir gerade über den HSV reden, ist mir das gerade aufgefallen. Du wirst ja notgedrungen dazu kommen, dass du den Etat so minimiert hast, dass du dich neu erfinden musst.
Ja, irgendwann. Genau. Und da hast du schon ein bisschen was angesprochen. Fly Emirates wird sich zurückziehen. Das ist wichtig, weil das ist der Hauptsponsor, der auch eine ganz gute Summe reingelassen hat. Und natürlich Kühne ist auch nicht ganz unwichtig. Nicht, dass der aktuell noch so viel Geld in den Verein gepumpt hätte. Aber also der hat auch schon keinen Bock mehr. Also vielleicht ist es aus der Emotion heraus auch eine Äußerung gewesen, die ich dann auch irgendwo verstehen kann. Aber auf jeden Fall muss der Gürtel auch enger geschnallt werden. Und ich sage ja auch nicht, dass man nur mit 18-jährigen Talenten, das wird auch nicht funktionieren, weil ganz ehrlich, du zählst die Erfolge der Jugend auf, aber so viele tolle Talente gibt's dann unterm Strich auch nicht beim HSV. Ich meine nur, dass man sich ein Stück von dem Druck befreit, weil guck dir mal an, wie der HSV die letzten Jahre existiert hat. So, das ging, das die Relegation, dieser Überlebensdruck, noch eine Relegation, dann eine Saison, wo sie einen Spieltag vor Schluss den Klassenerhalt geschafft haben mit Ach und Krach und der Labbadia, dann Abstieg, dann der nicht geschaffte Wiederaufstieg, der nicht geschaffte Wiederaufstieg. Es ist, in diesen 6 Jahren war so viel Druck, in diesem Verein irgendetwas erreichen oder verhindern zu müssen. Dieser Verein ist komplett durch. Und das meine ich, dass man sich einmal davon befreit, irgendetwas erreichen zu müssen, außer einen eine gute Platzierung in der zweiten Liga. Ich sag nicht, dass sie jetzt gegen den Abstieg spielen in der Liga 2. Ich sag nur, okay, vielleicht einmal so ein bisschen ruhigeres Fahrwasser haben und ohne diesen Druck, dass es sofort funktionieren muss, etwas aufbauen. Wenn du die ersten 3, 4 Spieltage nicht funktionierst, aber du hast ein Konzept, dann setz es doch mal fort, wenn du daran glaubst. So, das ist dieser kurzfristige Druck. Das ist das, was ich meine. Ich bin skeptisch und ich bin froh, dass jetzt Pause ist, weil den Scheiß kann man nicht lange ertragen. Und jetzt, irgendwann ist auch mal gut.
Weißt du, wer jetzt auch gerne Pause hätte?
Ich bin mir nicht sicher.
Der 1. FC Nürnberg.
Der 1. FC Nürnberg.
Aber die kriegen keine Pause. Das sind ja noch die, die, wenn du auf Twitter irgendwas schreibst über den HSV nicht lustig machst, da kommen als allererstes die Nürnberg-Fans und sagen, aber wir haben es noch schlimmer
getroffen. Viele gibt es nicht mehr. Viele gibt es nicht mehr, die da rauskommen können. Aber das stimmt. Nürnberg abgestiegen aus der ersten Liga, zählten zum Aufstiegskreis zur Saisonbeginn und haben auch diese Erwartung überhaupt nicht standhalten können. Und spielen jetzt Relegation.
Ja. Mit einem neuen Trainer.
Mit einem neuen Trainer, Jens Keller entlassen nach dem 1:1 gegen Kiel. Hatten ja eine ähnliche Ausgangslage jetzt wie zum Beispiel Düsseldorf oder auch der HSV. Hatten einfach nur gewinnen müssen gegen Kiel und haben diese Aufgabe nicht zustande bekommen, haben trotz Führung, haben die Führung verspielt und dann sich noch einholen lassen vom Karlsruher SC, der seine Hausaufgaben gemacht hat. Und jetzt Keller entlassen, das ist halt auch ein totaler Komplettzusammenbruch, den dieser Verein erlebt, weil die Leistung auch zuletzt wirklich sehr, sehr bescheiden waren. Das war einfach nur passives Stehen, ohne wirklich Druck auf den Gegner auszuüben. So wie das sprichwörtliche Kaninchen vor der Schlange haben sie da gesessen. Mhm. Und entsprechend haben die sich jetzt auch komplett einmal runtergewürgt.
Ja, das ist in der Tat fast schon ein Drama. Ich will nicht sagen, dass es Karma ist, aber diese Bacariata-Geschichte in der Hinrunde, die halt mir noch so ein bisschen nach. Da hat sich Nürnberg nicht gut verkauft, deswegen habe ich mich so ein bisschen innerlich angelegt mit Nürnberg, aber da können die Fans nichts für. Das waren einzelne Personen, die da gewirkt haben. Von daher tut es mir wirklich leid für den Club. Das ist eine Mannschaft, die auf jeden Fall in Liga 1 oder 2 gehört. Und sie haben natürlich jetzt über die Relegation noch eine Chance.
Ist natürlich totaler Wahnsinn, jetzt den Trainer zu entlassen. Also für Jens Keller sprachen hat in den letzten Spielen nicht mehr sehr viel, muss ich gestehen. Aber dass man das jetzt halt gut, man hat noch ein paar Tage mehr Zeit, dadurch, dass die dritte Liga noch läuft eine Woche, dadurch, dass noch nicht auch feststeht, gegen wen man spielt. Mhm. Man hat einen enormen Vorteil, dass die dritte Liga jetzt 4 Wochen am Stück wirklich durchgepumpt hat und 4 Wochen am Stück 2 ja. Spiele gemacht hat. Also da wird ein Drittligist kommen, der müde sein wird.
Ja.
Aber trotzdem, was sollen jetzt Wiesinger und Mintal in 10 Tagen bewirken? Das ist die spannende Frage. Vielleicht kann man höchstens mal Mentalitätsdinge da reinwerfen, aber dass diese Mannschaft halt neben sich steht, hat man zuletzt erleben können.
Ja, definitiv. Definitiv. Ja, das wird spannend werden. Man weiß noch nicht, gegen wen sie spielen, weil die dritte Liga zwar nicht mehr ganz so ausgeglichen ist wie noch vor ein paar Wochen, aber auch da kann noch viel passieren.
Aktuell ist es Ingolstadt.
Aktuell.
Mit Blick zu Ralf.
Ja. Ne, aber ja, da kann sich noch viel
verändern. Wäre schon krass, ne? Also dann durchgereicht aus der ersten Liga sozusagen.
Passiert in den letzten Jahren häufiger.
Ja, also ist echt muss, also ist schon heftig für so Vereine. Und dann auf der anderen Seite kann man sagen, Karlsruhe, auch ein Traditionsverein, hat den Klassenerhalt geschafft. Also das einen freut, ist des anderen leid.
Ja, weil die am letzten Jahr haben in Fürth gewonnen. Am Ende war es dann auch ein bisschen die das Torverhältnis, ne? Also ja. zwei Tore besser als Nürnberg. Und Nürnberg hat es auch selbst in der Hand gehabt, ne? Haben ja in Kiel geführt, hast du ja auch erzählt. Mhm. Das ist natürlich eine bittere Geschichte. Aber ich finde, das ist halt auch wirklich, Jens Keller jetzt in dieser Situation zu entlassen, ist auch ein Offenbarungseid. Also die Da geht der Arsch auch auf Grundeis in Nürnberg einfach. Also, das ist schon eine krasse Message.
Naja, was heißt Offenbarungseid? Das zeigt einfach, dass sie ihm überhaupt nicht mehr vertrauen oder ihm nicht zutrauen, die Relegation zu schaffen, unabhängig davon, gegen wen. Und man könnte auch sagen, Tobi, dass die Drittligisten dann voll aus dem Spielrhythmus kommen, wobei ich bin eher bei dir. Ja. Das ist schon extra. Also ich habe es ja hier direkt. Die Drittligisten, die kommen ja komplett aus dem Rhythmus, die spielen ja jetzt wirklich durchgehend. Die zweite Liga hat ja jetzt erst mal 10 Tage Pause, bevor es wieder losgeht, oder 11.
Ja, kommen da nicht eher die aus dem Rhythmus? Oder wie meinst du das?
Also nein, die Drittligamannschaft kommt, also ist im Rhythmus, so meinte ich das.
Genau, also ja, da habe ich so. Okay, dann sind wir auf einem.
Und die Zweitligamannschaft verliert ja jetzt erstmal den Rhythmus, weil die müssen ja 11 Tage warten, bis es.
Aber die hatten ja keinen, insofern ist das nicht so dramatisch.
Bei Nürnberg ist es in der Tat so. Ich finde, die Entscheidung zeigt einfach, dass da ein ganz, ganz tiefes strukturelles Problem vorliegt oder vorlag und man jetzt irgendwie mit Altgedienten, vor allem mit Marek Mintal da auf der Ebene einfach noch einen Impuls geben möchte, weil da hat Tobi natürlich recht, du wirst jetzt in den 7, 8, 9 Trainingseinheiten wirst du da nichts Neues einstudieren können.
Und jetzt nochmal dann, bevor die Sendung zu Ende geht, doch nochmal 2 Worte zu Dresden, die haben wir schon letzte Woche vernachlässigt, die ja abgestiegen sind jetzt.
Genau. Als Tabellenletzter und das ist eigentlich eine unglaublich traurige Situation, weil die so ein bisschen Opfer geworden sind der Regelung mit Corona sozusagen, die nicht die Möglichkeit hatten, sich so auf die Saison vorzubereiten oder auf die Wiederaufnahme der Saison vorzubereiten wie andere Vereine und die dann am Ende auch noch ein Mörderpensum hatten, ihre Spiele durchziehen mussten und die dann nicht nur an sich selbst gescheitert sind, sie waren auch vor Corona tabellarisch jetzt nicht auf Rosen gebettet, aber am Ende des Tages sind sie natürlich dann jetzt auch den Umständen geschuldet abgestiegen und das ist eine bittere Geschichte, weil man das ein bisschen das Gefühl hat, sie wurden halt geopfert, so, ne? Also von 34 Mannschaften aus Liga 1 und 2 von 36 Mannschaften aus Liga 1 und 2 ist halt eine so ein bisschen geopfert worden.
Es hat irgendein Dresdner Spieler ja rhetorisch gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Die Frage ist, wäre er mit Bayern München oder Borussia Dortmund auch so vorgegangen worden, wenn das passiert wäre? Und da kann man natürlich jetzt wieder, ist eine müßige Diskussion, aber da steckt, glaube ich, schon ein wahrer Kern hinter mit der Frage, weil man halt schon so ein bisschen das Gefühl hat, das sind halt nur die Dresdner, die haben jetzt so ein bisschen Pech gehabt und die können ihre Spiele ja auch nachholen. Was natürlich dann nochmal ein Riesenunterschied ist. Gerade für ein Zweitligateam, das halt diese Doppelbelastung gar nicht gewohnt ist, ist es nochmal ein Riesenunterschied, ob du alle 4 Tage spielen musst oder ob du einmal die Woche spielen musst. Mhm. Das ist auch gar nicht im Trainings-Setup eingespeist. Das ist auch gar nicht im Reha-Programm eingespeist und so weiter und so fort. Da stecken halt so viele im Trainingsbetrieb auch so viele Dinge dran, dass es schon heftig ist, dann einem Verein das aufzubürden und den anderen Vereinen das nicht aufzubürden. Also, wahrscheinlich, vielleicht wäre Dresden auch so abgestiegen, aber so hat es natürlich einen bitteren Beigeschmack. Und so kann man natürlich auch Dresden jetzt sich noch stärker diese Opferrolle begeben im Vergleich zu Verband, die man ja teilweise zu Recht einnimmt, teilweise auch immer gerne pflegt in Dresden. Mhm. Und die Karte man aber sich, der hier ist man tatsächlich das Opfer der Verbandsentscheidung geworden.
Ja, es ist insofern aber auch wieder die Fußballanekdoten, die bei entstanden sind, weil ich wäre wie Löwe hieß er, ne? Der eine Spieler, der sich da so echauffiert hat und einmal für ein Statement gesorgt hat und genauso der Trainer, der auf die Frage nach dem letzten Spiel, ich glaube 3 Punkte und 12 Tore. Ob man die Minimalchance noch wahren möchte, meinte, aber ihn verarschen will. Also ich mochte den Ausstieg von Dresden da sehr und ich habe ja auch immer sehr viel Sympathie für das gesamte Drumherum, weil es auch so ein riesengroßer Chaos-Club ist, der sich auch selbst immer ein bisschen im Wege steht, aber es trotzdem immer wieder schafft. Insofern hoffe ich, dass sie schnell wieder zurückkommen. Aber ich habe noch eine letzte Frage, bevor ihr abschließen wollt, die mir persönlich auf dem Herzen liegt. Mhm. Tobi Escher, Ralf Gönisch, nur mal eine theoretische Frage. Wenn Nils Bomhoff mit seinen Kontakten in den Verein und da, wo sich jetzt beim HSV offensichtlich ja alles auf links dreht, wärt ihr bereit, in einer Tandemfunktion den Verein zu übernehmen und in eine neue Zeit zu führen?
Du fragst mich jetzt nicht ernsthaft, ob ich zum HSV gehen würde, oder?
Nee, ja, du bist nicht dabei. Also sorry, Ralf, dich würde ich auch gar nicht mitnehmen. Mir geht es darum, dass eine gewisse Mentalität in die Mannschaft kommt.
Okay. Tobi Escher. Würdest du mit Nils Boomer auf den Verein übernehmen?
Jeder Verein, der mich nehmen würde, wäre saublöd, weil ich habe keinerlei Erfahrung vorzuweisen und ich glaube auch nicht, dass der Job was für mich ist.
Ich würde es machen.
Da müsste man Mensch sein. Aber tatsächlich wäre der HSV der einzige Verein, für den ich hier arbeiten würde.
Ich würde es machen.
Einfach, weil ich in Hamburg, ja, natürlich, weil ich in Hamburg wohne und auch hier wohnen bleiben möchte. Also von daher ist meine Auswahl sehr beschränkt. Das, ja, macht
das ist so wie auch beim Auslösung, wenn man von 10 Metern einstellt. So. Ja. Ah, sorry, ich habe keinen Bock zum Bumsen rauszugehen. So. Ich biete mich an als Spielertrainer.
Ich nehme dich sofort. Es kann ja nicht schlechter werden. Also, ihr Lieben, nächste Woche machen wir noch einen kleinen Saisonrückblick. Da schauen wir mal, inwiefern sich unsere Prognosen zur Saison beginnen. Immer wenn ich was sage, kommt dein Finger.
Genau, 7.7. um 17.30 Uhr.
Kann man sich, ja, inklusive Huldigung an Mario Gomez, versprochen.
Na, selbstverständlich. Also, das wird nochmal ein schöner Saisonrückblick. Und ich bedanke mich bei allen, die hier heute am Tisch waren, insbesondere bei euch. Jetzt geht's weiter mit den Silver Kids und dem Game Talk. Und um 20 Uhr gibt's dann den Wandertag mit Tobias Escher und mir. Und ich glaube, Lars und Chiara ist, glaube ich, noch dabei.
Chiara ist, glaube ich, noch dabei.
Und wir wandern über Google Maps. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.
Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de.